Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Mein Name ist Stübi. Herzlich willkommen im Deutschen Schauspielhaus. Die 1000 attraktivsten HSV-Fans mit der größten Liebe für ihren Verein und der höchsten Fußballfachkompetenz haben sich heute Abend im Trikot getroffen, um einen Podcast zu feiern, der für uns längst mehr ist als ein Podcast. Therapie nach Niederlagen auf der Heimfahrt am Montagabend, die gemeinsame Party nach Siegen und manchmal auch nach Last Second Unentschieden. Ramsey, hau dir noch eine Waffel rein. Unter den Augen und Ohren des lautesten Publikums, das dieses Haus jemals gesehen hat, geht es jetzt los. Hier ist eine neue Live-Folge von HSV.
Dieser Mann hat Geschichte geschrieben. Als die Leute bei YouTube auf Level 1 begannen, hatte er bereits den Endgegner besiegt. Er ist der Gewinner des Goldenen Eimers. Ihm gehören 3 Tankstellen in Buenos Aires. Er leitet ehrenamtlich ein Heim für behinderte Fische.
Seid ihr bereit?
Er liebt Hack.
Sie war 44 und ich war 13,5. Sie hieß Margarete und war so zart wie ein Kalb.
Hamburg. The one and only. Jetzt hier auf der Bühne. Buddy Ogin!
Gentlemen, hier ist live und exklusiv Buddy Ogin.
Tja. Ich grüße euch, ihr Zauberwürfel! Meine Fresse, so viele hübsche Menschen auf einem Fleck und ich Hässlette mittendrin. Habt ihr gute Laune? Geil. Ja, ihr Lieben, ich bin schon richtig lange verheiratet. Richtig, richtig lange. Und meine Frau ist wirklich die allerbeste. Wirklich, die allerbeste. Und ich glaube, dass einige, vielleicht sogar mehrere von euch, meine Frau sogar kennen. Denn ihr Lieben, meine Frau ist und bleibt der... Feuer ab die Rakete.
Ich trag dich in meinem Herzen, du wärmst mein Hals, mein erster feuchter Traum war eine Flanke von Manni Kalf. Meine ersten Worte waren schwarz-weiß-blau, meine große Liebe, nur der HSV.
Und alle!
HSV! Ich fahr mit dir aufs Meer, mit dir ist niemals Flaute. HSV!
Und alle!
Ich liebe dich so sehr, mein Herz ist eine Raute. Du bestimmst meinen Rhythmus, du löschst mein Durst. Du bist mein Orgasmus. Du bist der Zen für meine Wurst. Du bist meine Quelle. Du bist mein Boden. Du bist meine Welle. Du bist mein dritter Hoden.
Alle jetzt!
HSV!
Du bist meine Frau.
Ich fahr mit dir aufs Meer. Mit dir ist niemals Laute. HSV!
Du bist meine Frau.
Ich liebe dich so sehr. Mein Herz ist eine Raute. Und wenn du mal schwächelst, dann muss ich stark sein, damit du wieder lächelst. Ich lass dich nie allein. HSV, du bist meine Frau. Ich fahr mit dir aufs Meer. Mit dir ist niemand lauter. HSV
und alle.
Du bist meine Frau.
Ich liebe dich so sehr. Mein Herz ist eine Raute.
HSV,
oh HSV,
du bist meine Frau,
du bist meine Frau.
Ich fahr mit dir aufs Meer,
nur mit dir aufs Meer.
Ist niemals Laute,
niemals Laute.
HSV,
oh HSV,
du bist meine Frau,
du bist meine Frau.
Ich liebe dich so sehr.
Dankeschön, ihr Lieben, dankeschön. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Ich weiß nicht, wo er sitzt, aber er müsste hier irgendwo sein. Trommelpeter, gib mir mal einen Amol, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
Und alle mitsingen.
Sie hatte rotes Haar
und gelbe Zähne.
Die Wochen nach danach. Ich traf sie in der Bahn
mit Leverkusen.
Und mir war sofort klar, ich will die Milch aus ihren Busen.
Wo seid ihr?
Sie war
14
und ich war
13,5.
Sie war und war uns hart wie ein Kalb. Kommt sie, kommt da. Wir singen schalalalala. Kommt sie, kommt da. Wir standen splitternackt vor einem Leuchtturm. Sie war mein Stück Holz
und ich
ihr Holzwurm. Sie küsste meine Knie und ich ihr Schienbein. Und danach wurde es laut, denn sie rennt mich wie ein Wildschwein.
Und alle,
sie war
geschah.
Sie hing an Papas Stab. Ich dachte nur, du Bitch. Sie sagte, zieh dich aus. Ich bin die Wurst in eurem Sandwich.
Und alle!
Sie war
14.
Sie hieß und war so hart wie ein Kalb. Komm, sie kommt da. Wir singen Schalala.
Extra eingeflogen aus Mallorca, unsere Nummer 69, Buddy!
Vielen Dank, ihr Lieben! Ich wünsche noch einen Abend der Gelüste! Dankeschön!
Ja, moin! Gleich mal Wechselgesänge.
HSV!
gut, das ist doch hier alles ein Heimspiel. Ey, und trotzdem natürlich total aufregend. Ehrlich gesagt, auch für mich in so einer unfassbaren Location, das hat ja einfach so viel Style und wird jetzt schon unvergesslich bleiben. Hoffentlich auch für euch und auf jeden Fall natürlich für eure Hosts heute Abend. Nur so als kleines Beispiel, Moche hat gesagt, er ist viel aufgeregter als vor einem Konzert, weil wir überhaupt nicht wissen, was wir tun. Aber das ist natürlich auch für euch schön. Es kann nämlich einfach alles passieren. Also mit wirklich dem lautesten Applaus, den ihr jetzt in euch tragt. Am besten steht ihr direkt auf. Heißt sie willkommen, eure Hosts für den heutigen Abend. Es sind Pia, Gato, Kai und Muchel. Hier ist euer Cast von HSV, meine Frau!
Danke. Danke. Vielen Dank. An dieser Stelle, hört man mich?
Ja,
man hört mich, alles klar, perfekt. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an den besten Stadionsprecher der Welt, Stübi! Setzt euch gerne, alles.
Lass uns noch kurz stehen bleiben und die Leute begrüßen.
Ja, richtig.
Es ist schon Wahnsinn, ne? Ist noch gar nicht so lange her, da haben wir im Experion gestanden, vor knapp 200 Leuten. Und hat jemand uns heute gefragt, seid ihr aufgeregt? Und du sagtest Montag.
Montag war schlimm, ja. Wegen der normalen Podcast-Aufnahme. Das ist immer schlimmer als das hier.
Ja.
Nein, aber heute ging's.
Ja, besser aber jetzt, wenn man hier so steht, das ist schon Wahnsinn, oder? Also krass, dass ihr hier auf einem Mittwochabend mit so vielen Leuten hergekommen seid, um eine Podcast-Folge von uns hier live im Deutschen Schauspielhaus zu hören. Also da von unserer Seite schon mal echt einen fetten Applaus. Echt.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und wir freuen uns natürlich auch, dass unsere Podcast-ehemaligen Mitglieder mit Stübi, haben wir eben schon.
Und Gründungsmitglied Stübi und Bones doch einmal aufstehen.
Bones, komm.
Gott, Applaus für
Bones. Einmal hoch mit dir hier.
Ich hoffe, ihr kennt natürlich alle Bones noch und ihr seid ja schon alle ewig dabei. Stübi kennt ihr sowieso. Bones, werden wir ein, zwei Fragen hinterher vielleicht noch stellen. Bones, ich hoffe, du bist vorbereitet, aber du hast immer absolut treffende und scharfe Analysen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Jetzt sind wir natürlich nicht nur zu viert hier, sondern wir haben auch einen Gast. Und dieser Gast hat noch nicht vom halben Jahr zugesagt, er hat erst kurzfristig zugesagt. Er hat uns ein bisschen zappeln lassen, nicht er, sondern der HSV hat uns ein bisschen zappeln lassen. Das macht die Sache natürlich ein bisschen spannender. Und es war unser absoluter Wunschgast. So wie Selke damals unser absoluter Wunschgast war, hat der HSV es auch netterweise ermöglicht, dass wir auch heute unseren Wunschgast bekommen. Und ich wünsche mir vom Herzen einen riesen Applaus. Bitte steht alle auf, ein donnernden Applaus für den Coach. Vor allen Dingen an dich.
Man sieht zwar niemanden, aber ich glaube, es sind relativ viele Leute da.
Fast wie im Volksparkstadion.
Ja, genau.
Vielen Dank an dich, dass du dir heute Abend erstmal die Zeit nimmst, nach dem gewonnenen Testspiel von heute, dass du...
Kam nicht so häufig vor, deshalb haben wir das auf jeden Fall. Ja.
Das stimmt, aber du bist, als du hier reinkommst, warst du sehr, sehr beeindruckt von der Location. Und da habe ich dich gefragt, bist du zum ersten Mal hier oder nicht? Und da hast du gesagt...
Direkt verneint. Ich glaube, mein Bruder bist du auch irgendwo hier sitzen. Wir waren schon mal hier und zwar konnte man sich damals anschauen im Schauspielhaus umsonst das Supertalent mit Bruce Danell. Da saß ich irgendwo da hinten. Also ich war schon mal hier, aber definitiv sehr beeindruckend, auf jeden Fall ein würdiger Rahmen für euren Podcast.
Ja, danke, danke, danke. Wir haben auch direkt, ich würde sagen, wir können uns erstmal kurz hinsetzen. Pia ist ja ein bisschen...
Ich war schon fleißig heute, möchte ich sagen.
Fleißiger als wir alle zusammen und hat gesagt, wir können natürlich nicht mit leeren Händen hier ankommen.
Vor allem, weil du letzte Woche Geburtstag hast und in 12 Tagen ein Jahr unser Chefcoach bist. Unser erster Chefcoach, der uns jemals zurück in die erste Liga gecoacht hat. Also vielen Dank.
Hoffentlich auch der letzte.
Und auch wenn das nicht so viel mit Glück, sondern vor allem mit Können deiner Seite zu tun hatte, habe ich gehört, du hast ein kleines Ritual.
Oha, sehr gespannt.
Glückskekse könnten eine Rolle spielen.
Oha, hast du die selbst gemacht?
Ich habe heute ein bisschen gebacken, das da sind Kekse stark. Drin, für noch viel mehr Glück für den HSV in der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja, danke. Danke schön. Wie viele sind's?
Einen hat mein Freund gegessen, tut mir leid.
Für jedes Ligaspiel und Pokalspiel hoffentlich
ein. Ja, für ganz viele Sieger auf jeden Fall.
Wir haben einen sehr, sehr schönen Abend vor uns. Wir werden dich, Merlin, heute mal so richtig kennenlernen und nicht nur in Anführungsstrichen von der Doku oder von den Pressekonferenzen, sondern wer ist Merlin Polzin wirklich? Was steckt hinter dir als Mensch? Wie bist du als Charakter? Da haben wir eine Stunde ungefähr Zeit. Wir haben auch noch ein, zwei Kleinigkeiten eingebaut. Muchel, kannst du vielleicht einmal ganz kurz schon mal erzählen?
Ja, also ich habe mir einen Wecker gestellt und ungefähr so alle 20 Minuten, ich habe jetzt nicht genau auf die Minuten geschaut, aber der Wecker wird einige Male klingeln und dann werden wir ein bisschen out of the box hier ein paar Fragen stellen, von denen du noch nicht weißt, was da kommt und auch die anderen hier im Podcast noch nicht 100%ig wissen, was wir uns vorbereitet haben. Also es wird für alle eine kleine Überraschung werden. Und
du weißt sie aber schon.
Ich werde sie mir jetzt erarbeiten, während wir hier...
Unter
Druck entstehen Sterne. So. Also,
ja. Absolut. Ich würde sagen, wir können direkt mal reinstarten, chronologisch natürlich. Und wo fängt man da an bei dir, wenn ich in den...
Spielt. Ja. Ach so, bei mir chronologisch.
Bei dir chronologisch, richtig. Um uns mal ein bisschen alle abzuholen, wo bist du geboren worden, wo bist du aufgewachsen, wie war da so dein Werdegang?
Also ganz privat hier.
Ganz privat, ja. Ganz privat.
Wir sind ja hier unter uns.
Ich sag mal so, wenn wir nichts fragen, wenn wir nichts fragen sollen, aber wir fragen einfach weiter.
Du kannst alles fragen.
Perfekt.
Ich glaube, es ist ja relativ bekannt, dass unser Trainerteam und ich natürlich auch, dass wir direkt auch aus Hamburg kommen, sprich in Hamburg geboren, in Bramfeld aufgewachsen, ich glaube einziger Stadtteil ohne U- und S-Bahn-Anbindung, weil sie gesagt haben, das ändern sie, ich glaube es war in der 5. Klasse, ist noch nichts passiert. Dann zur Schule gegangen, Abitur gemacht, dann durfte ich beim Hamburger Fußballverband so meine ersten Schritte gehen nach dem Abi, habe dann FSJ gemacht und bin dann relativ früh aufgrund einer Verletzung auch so in diese Trainerschiene reingerutscht, hat mir brutal viel Spaß gemacht, mit jungen Menschen und im Fußball zu arbeiten und habe dann nach dem Fußballverband dann den Sprung so zum HSV als Jugendtrainer machen dürfen, habe da die U9 und U10 Mannschaften als Trainer und Co-Trainer betreut und gleichzeitig so eine Art Praktikum gemacht, habe in verschiedene Bereiche da noch weiter reingeschnuppert und irgendwann kamen dann so meine Eltern auf uns oder auf mich zu und haben gesagt, okay, ist cool, aber vielleicht so ein bisschen was Vernünftiges wäre auch nicht schlecht. Dann habe ich überlegt, okay, wie schafft man möglichst viel Zeit auf dem Trainingsplatz zu verbringen und gleichzeitig aber auch halt was Vernünftiges zu machen. Habe mich dann fürs Lehramt entschieden, habe dann...
mit welchen Fächern?
Sportwissenschaft und Germanistik.
War das für dich damals schon so als Schüler irgendwie der große Wunsch, Trainer zu werden oder Fußballprofi zu werden?
Ich weiß oder nicht. Lehrer. Ich meine, Fußballlehrer ist ja auch... Also
du bist der für die guten Fragen. Ja. Also Fußball verrückt immer und natürlich träumt, glaube ich, jeder kleine Junge davon, dann auch Fußballprofi zu werden. Der Ehrgeiz war auf jeden Fall da, das Talent dann vielleicht nicht so, dass es als Profi gereicht hätte. Und dann habe ich aber relativ früh auch gemerkt, dass es mir einfach brutal viel Spaß macht, mit jungen Menschen zu arbeiten und im Fußball sich einfach weiterzuentwickeln. Habe wahrscheinlich jedes Video, was irgendwie damals verfügbar war, jedes Buch, was man kaufen konnte, dann versucht mir zuzulegen und habe das dann mit voller Euphorie und viel Hingabe dann auch weiter verfolgt. Und dann bin ich nach Osnabrück gegangen zum Studieren, habe dann die angesprochenen Fächer studiert, konnte dann nebenbei da im NLZ auch anfangen, als Trainer zu arbeiten und habe dann da, ich glaube, von 2013, 14 bis 2020 dann gearbeitet in verschiedensten Konstellationen. Und glücklicherweise hat die Zusammenarbeit mit Daniel dann dazu geführt, dass mein Weg dann mich wieder nach Hamburg geführt
hat. Daniel Thune, hat,
ne? Daniel Thune, genau. Und wie sich dann jeder vorstellen kann, war das natürlich ein ganz, ganz besonderer Schritt.
Du hast eben angesprochen, so die Fußballbücher, alles, was verfügbar war, hast du versucht zu lesen. War das so, dass du dich da, ich sage es mal so, in die Taktik dann irgendwie krass eingefuchst hast? Oder wie bereitet man sich dann vor? Oder ist es irgendwie so, führe ich eine Gruppe? Oder wo hast du da irgendwie deinen Fokus oder wo waren deine Interessen?
Ja, also komplett so ein richtiger Trainer-Nerd, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wirklich versucht, alles irgendwie aufzusaugen, weil gerade wenn du halt nicht die Erfahrung hast, als Profi dann hoch gespielt zu haben, ist es natürlich extrem wichtig, dass du dich auf allen anderen Ebenen dann weiterentwickelst. Deswegen von Trainingsmethodik bis generell Führung, natürlich versucht, über Videoanalysen viel zu machen und dann einfach in jedem Bereich halt sich Experten dann auch vielleicht zu suchen, die einem helfen, um weiterzukommen. Und natürlich war die Zeit dann auch beim HSV im NLZ extrem lehrreich, weil nicht nur richtig gute Trainer und Personen damals schon da waren, sondern ich dann auch gemerkt habe, okay, in welche Richtung will ich eigentlich gehen und für was will ich eigentlich stehen.
Aber ist denn das, was früher sozusagen dann wichtig war, wo du dich so richtig reingefuchst hast, also dieses Taktische, ist das heute noch so richtig relevant als Cheftrainer, weil die Idee des Trainers hat sich ja komplett verändert. Also früher hat der Trainer ja das Training selber geleitet, die Taktik vorgegeben. Heute hast du eher Leute in so einem Staff, die das dann für dich machen und du musst irgendwie das Konstrukt am Leben erhalten. Also würdest du sagen, es ist immer noch die gleiche Rolle des Trainers wie früher?
Also natürlich haben sich die taktischen Inhalte, die entwickeln sich ja jede Saison oder jedes Jahr dann weiter. Das sind sicherlich nicht mehr die gleichen. Aber natürlich ist gerade so dieser Kompetenzbereich Führung einer Mannschaft, Kommunikation mit dem Staff, mit den Spielern, mit dem gesamten Verein deutlich mehr in meinem Aufgabengebiet als jetzt vielleicht eine einfache Passübung bei uns im Training. Und da bin ich ja mehr als dankbar, dass unser Trainerteam einfach unfassbar gut aufgestellt ist mit sehr, sehr viel Qualität und ich mich dann auf viele Dinge konzentrieren kann, die vielleicht nicht unmittelbar immer mit der Trainingsübung zu tun haben, sondern eher mit dem Gesamten.
Und da muss ich jetzt einmal vorgreifen, sorry, Gato, dass ich da nicht chronologisch vorgehe.
Aber wie immer. Also.
Ist es nicht so, dass das dann auch eine extreme Umstellung kurzfristig war, so von der Co-Trainer-Rolle? Also es haben sich ja viele gefragt, weil die meisten haben ja gesagt, okay, ein Co-Trainer ist ja was ganz anderes jetzt als der Cheftrainer. Mhm. Hast du dann einfach eine andere Rolle angenommen und gesagt, ich mache jetzt den Cheftrainer? Oder hast du gesagt, nee, ich versuche so zu bleiben, wie ich vorher gecoacht habe und lass den anderen Part weg?
Nee, war schon so erste Ansprache, war direkt, ich bin der Chef, ihr habt nichts mehr zu melden. natürlich nicht.
Ja, Mann.
Genau. Nein, ich hab ja auch da in den ersten Gesprächen dann mit Stefan, Klaus und Erik auch ganz klar gesagt, dass die Zusammenarbeit für mich nur funktioniert, wenn Loic mit dabei ist, wenn wir unser Trainerteam dann einfach so aufstellen, um die beste Qualität für den HSV zu bekommen und natürlich aber auch, um mich in gewissen Dingen zurückzuziehen, um in anderen Bereichen stärker zu sein. Und mir ist das Menschliche oder die Verbindung zu den Spielern schon extrem wichtig. Und natürlich war es eine Umstellung, gerade für Jungs, die einfach eine längere Zeit mit mir zusammengearbeitet haben in dieser Co-Trainer-Rolle, weil man dann nochmal mehr vielleicht Ansprechpartner für auch ein bisschen privatere oder intimere Dinge ist oder auch einfach mehr zuhören kann als über Probleme, als vielleicht jetzt der Cheftrainer in der Rolle. Und das war schon eine Umstellung, aber ich glaube, mit dem Erfolg, den wir im letzten Jahr hatten, der ja ganz, ganz wenig nur mit mir zu tun hatte, sondern vor allem auch mit der Mannschaft, wenn man, ihr habt Davy schon angesprochen, Bascho, Tom Mickel, Lüdo und all die anderen Jungs, die jetzt auch noch bei uns in der Mannschaft spielen, Das war einfach ein eingeschworener oder ein verschworener Haufen, der mir als Trainer natürlich die Arbeit extrem leicht gemacht hat.
Ich muss sagen, ich finde das krass, weil es ist ja noch mal krasser als bei anderen Vereinen. Ja? Also beim HSV sitzt man dann auf einmal hier vor so einer Riesenmenge. Es gibt viel mehr Medienoffensiven. Man muss sich damit mehr beschäftigen. Und dann bist du ja sogar der Junge gewesen, der ein Fan vom HSV war. Also einen krasseren Rollenwechsel gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Also es ist unfassbar, wie du dich da... Hast du dich darauf vorbereitet, auch schon als Co-Trainer, dass du darauf gewartet hast, mal diese Cheftrainerrolle anzunehmen?
Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube, ich habe immer versucht, in meiner Trainer- oder Co-Trainerarbeit dann bestmöglich den Cheftrainern auch zuzuarbeiten. Und natürlich war die Zusammenarbeit mit Daniel aufgrund der Jahre vorher extrem vertraut. Und mit Tim hat sich über die 2,5 Jahre einfach was ganz Besonderes einfach auch entwickelt, weil es wie eine Art Familie dann wurde. Und trotzdem war die Zusammenarbeit mit Steffen für mich auch extrem lehrreich. Und ich habe da versucht, bestmöglich zu unterstützen. Und dass wir am Ende nicht erfolgreich waren, damit hat er genauso viel zu tun wie ich in meiner Rolle auch. Deswegen war der Zeitpunkt für mich zu denken, okay, wann werde ich mal Cheftrainer, eher in weiterer Zukunft angedacht und auch gar nicht beim HSV, sondern wahrscheinlich dann eher, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht bei einem Verein, wo das Interesse nicht so hoch ist. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man vom Verein die Aufgabe bekommt, dann interimsweise das Ganze zu übernehmen, dann will ich auch meinem Verein dann natürlich helfen. Und gleichzeitig hat natürlich die Interimszeit mit dem Rostock-Spiel damals extrem geholfen, um zu wissen, welche Dinge man jetzt einfach anders machen möchte. Und ich durfte die Pro-Lizenz machen in dem Jahr. Ich konnte sehr, sehr viel aus dieser ersten Zeit im Februar mitnehmen, sodass die Phase im November eine komplett andere war und ich definitiv noch bereiter dafür war, was auf mich zukommt.
Apropos Chronologie, weil Kai es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen hat. Mich interessiert, du bist HSV-Fan, zumindest steht es in, oder warst HSV-Fan, bevor du Trainer warst. Zumindest steht es in einer Zeitung. Gibt es irgendjemanden in deiner Familie, der schon immer HSV-Fan war? Wie war das so in deiner Kindheit?
Wer hat dir die Liebe quasi?
Ja, in die Wiege gelegt.
Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, dass diese Liebe zum Fußball, die war definitiv von Anfang da. Und es ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass ich jetzt nicht, auch gerade jetzt in meiner Trainerrolle und dass ich jetzt sage, ich werde jetzt die nächsten 35 Jahre nur beim HSV arbeiten, sondern das kann ich schon im Profigeschäft dann auch gut einordnen. Aber sicherlich ist es so, dass meine Oma, gibt es immer noch Bilder von, wie sie dann mit meiner Mama, meinen Onkeln dann einfach im Stadion unterwegs war. Also ging schon relativ früh dann los. Und das ist, habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dann immer noch sicherlich ein sehr, sehr großer Kritiker, sowohl was Aufstellung als auch was die Bewertung von Leistungen angeht.
Wie äußert sie das? Also sie schickt dir eine SMS oder?
Ja, am Telefon oder wenn ich sie sehe, ist immer ganz freundlich, aber per SMS oder per WhatsApp ist es dann doch ein bisschen kritischer und das wirkt dann auch. Also
Was war das letzte Kritische, was sie dir geschrieben hat?
Es waren jetzt schon in der Phase, und sicherlich ist ja auch der ein oder andere dabei, der vielleicht mit unserer Aufstellung nicht immer ganz zufrieden war, was eine gewisse Personalie anging. Ja. Das. Das. Hat sich dann, ich habe auch nicht darauf geantwortet, dann hatte ich Geburtstag und dann haben wir das auch vergessen und dann. Jetzt hat sie auch gesagt, alles richtig gemacht.
Ja.
Immer auf Oma hören. Ja.
Du bist jetzt auf jeden Fall gut versorgt mit Keksen und mit Waffeln, habe ich gehört.
Ja, Renzi hat auf jeden Fall sein Wort gehalten, hat wieder Waffeln nicht nur für sich mitgebracht, sondern vor allem dann auch für alle anderen vom Trainerteam, von der Mannschaft.
Gibt es eigentlich schon so ein HSV-Waffeleisen, damit ihr da auch die Raute schön drauf...
Stimmt, ja. Oder? Ein Toaster gibt es, glaube ich.
Ein Toaster gibt es, ja.
Vielleicht was für euch, könnt ihr
HSV, meine Frau, Waffeln.
Ja.
Aber wisst ihr, was wir komplett vergessen haben?
Den Timer?
Ja. Das Intro. Und ich würde sagen, wir feuern es einfach mal ab.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV.
Meine Frau.
Ja, bisschen gerade noch die Kurve bekommen.
Fast verpasst, ja. War vielleicht das längste Intro aller Zeiten, was wir davor hatten. Aber wir haben ja schon sehr guten Einstieg gehabt, um so ein bisschen bei deinem Werdegang nochmal zu bleiben. Daniel Thune hast du schon angesprochen, mit dem warst du in Osnabrück im Nachwuchsleistungszentrum und dann hat er dich ja vor allen Dingen auch zum HSV mitgenommen, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
ist er für dich nochmal irgendwie, ich sag mal, so eine besondere Person, weil er dich entdeckt hat oder mit in den Profibereich gezogen hat? Und wenn ja, was hast du so von ihm gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Und das wird auch immer bleiben, weil wir uns kennengelernt haben, als ich, es war dann 2012, so Oktober, November 2012, mit so 21, 22 Jahren und ich ihm versucht habe, irgendwie auf mich aufmerksam zu machen, habe beim Training zugeschaut, da in Osnabrück beim Nachwuchsleistungszentrum, als im gefühlt strömenden Regen, arschkalt, und irgendeiner saß dann da und hat sich das Training angeschaut, der U16, U17 Mannschaften, und dann sind wir in Kontakt gekommen und dann habe ich versucht, ihm irgendwie zuzuarbeiten, habe gesagt, ich fahre am Wochenende häufiger nach Hamburg, ich kann vielleicht dann hier die Mannschaften für dich beobachten und dir eine Info geben für seine nächsten Spiele dann in der Jugendbundesliga.
Das war proaktiv alles, so dass du,
ja, genau,
hauptsächlich,
genau,
komm da rein.
Genau, und genau. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, er braucht einen Co-Trainer, da wäre was offen, ob ich Zeit und Lust dazu hätte. Und das war ja natürlich für mich grandios, weil er nicht nur als Spieler schon coole Erfahrungen gesammelt hat, sondern vor allem auch ein ganz besonderer Mensch ist. Und das ist wahrscheinlich so in dieser Corona-Zeit, die wir dann hier leider hatten, ohne volles Volksparkstadion, ohne diese Power, die der HSV dann einfach entwickelt oder entwickeln kann. Einfach ja nicht der beste Moment gewesen, um auch zu zeigen, was für ein fantastischer Trainer ist. Aber natürlich wird er für mich immer ein besonderer Mensch auch bleiben.
Für was warst du damals als Co-Trainer zuständig? Also hattest du irgendwie, keine Ahnung, die Taktikaufgabe oder die Gegneranalyse oder war irgendwie alles?
Genau. Von Trainingsarbeit bis hauptsächlich dann die Analysen, also ob es eine eigene Analyse ist, Gegneranalyse, das war so der Schwerpunkt, wo ich dann gemeinsam mit den anderen Leuten aus dem Trainerteam da damals verantwortlich war.
Was würdest du denn sagen, sind so die größten Unterschiede des Berufs Co-Trainer und Cheftrainer?
Ja, als ich Co-Trainer war, hat meine Oma mir nichts zur Aufklärung geschrieben. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich glaube, es ist selbsterklärend, dass natürlich das Interesse der Medien und die Verantwortung, die sich dann quasi mit der Cheftrainerrolle dann, die damit in Verbindung sind, extrem hoch sind. Und gleichzeitig ist es auch ein absolutes Privileg, dass wir im Trainerteam dann natürlich haben, unseren HSV jetzt zu betreuen und versuchen, bestmöglich aufzustellen. Aber das ist sicherlich so, dass weggelöst von der Trainings- und von der tagtäglichen Arbeit, was so Inhalte angeht, hin zu diesem übergeordneten Blick, der in sämtliche Bereiche reingeht.
Auf Daniel Thun folgte dann kurzzeitig Horst Rubesch, mit dem du, ich glaube,
Horst hat angerufen, ich habe noch nicht zurückgerufen.
Heute?
Das noch ein bisschen, muss ich nochmal machen, ja, okay. Gute Erinnerung. Ja.
Nice try. Aber auf Daniel folgte dann Horst Rubesch. Ich glaube, es waren drei Spiele, ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen. Natürlich auch eine absolute HSV-Legende. Und dann steht man da als Junger, der den HSV und auch über die Geschichten von Horst Rubesch Bescheid wusste und gehört hat. Wie war da so der erste Kontakt mit Horst?
Ich glaube, das wäre für jeden hier im Saal dann ähnlich, wie es für mich dann einfach war. Das, von Horst haben wir nur dieses Bild, ich glaube, es ist mit, ich weiß nicht, ob es Champions League ist oder Meisterschaft, dieses Bild, wo sie dann alle in einer Reihe sind. Und da steht halt einfach Horst Rubesch. Und er war dabei bei den größten Erfolgen oder maßgeblich dafür mitverantwortlich, dann kostet das jetzt trotzdem? Oder? war maßgeblich daran beteiligt, dass wir halt so erfolgreich waren und dass der HSV auch das heute ist, womit ihn viele in Verbindung bringen. Und wenn du da morgens reinkommst ins Trainerbüro, dann hast du auf der einen Seite natürlich die brutale Enttäuschung, weil die Zusammenarbeit mit Dani geendet ist, der gleichzeitig aber auch gesagt hat, nimm die Erfahrung mit und genießt nochmal in Anführungszeichen und versucht das Bestmögliche jetzt auch für die letzten Spiele und auch gerade von Horst zu lernen. Und dann stehst du da auf einmal und dann gibt dir Horst Rubesch die Hand und dann sagst du, okay, dann jetzt geht's los. Und dann muss ich auch einfach sagen, dass Horst ein ganz, ganz fantastischer Mensch ist. Der gerade auch in den Momenten, die vielleicht jetzt, auch bis jetzt in dieser Saison und auch im Laufe der Rückrunde, wo wir dann vielleicht so einen kleinen Knacks hatten, dann immer für einen da war, immer mit guten Ratschlägen zur Seite steht und schon auch kritisch ist, auch mit vielen guten Sachen dabei ist, also auch wenn vielleicht seine eigene Spielerlaufbahn schon ein bisschen her ist, sodass die Erfahrung, die er als Trainer gemacht hat, die gibt er gerne uns weiter und deshalb freue ich mich immer, wenn er sich meldet, weiß aber auch, dass ich jetzt schnell zurückrufen muss.
So, der Wecker hat geklingelt. Wir starten mit dem ersten Break. Und zwar sind das ein paar schnelle Fragen, wo du nur wenig Zeit hast, einfach darauf zu antworten. Das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ich habe gehört, bei zwei Kontakten bist du auch immer ziemlich gut und da muss es auch schnell gehen. Also jetzt eben auch hier bei den Fragen.
Alster. Oder was?
Also Alster, genau. Die Antwort ist immer Alster. Deine drei Lieblingsserien?
Ich gucke nicht so viel mehr.
Okay, wir starten mal. Fünf HSV-Spieler, die nächstes Jahr bei der WM dabei sind.
Wir sind ja da gut aufgestellt, ob es ein Business für Dänemark, Alex für Norwegen, und ich glaube, ein paar Deutsche können wir auch gebrauchen. Ich glaube, wenn Rambo so weiter performt, werden wir auf jeden Fall gehen.
Ja, ist okay. Ist okay. Drei Bands, die es in deine Lieblingsplaylist schaffen wollen. Außer Abschlag.
Ja.
Welche Musikrichtung so?
Ja. Pop,
Hip-Hop, auch
alles.
Von Radio Hamburg.
Ja. Radio Hamburg. Ich höre einfach alles querbeet, also von kommt auf die Stimmung, Laune an. Ich kann nur sagen, bis Samstag nach dem Spiel relativ viel Mallorca-Musik bei uns im Trainer. Ja.
Dein Lieblings-Merchandise-Artikel im Fanshop?
Fischer und Nils.
Das waren die Schnellfragen und damit ist der erste Teil von dieser Rubrik abgefrühstückt. Und die nächste Rubrik hat Gato sich ausgesucht, aber der Wecker wird dann klingeln und dann werden wir dazu was hören.
Wir klingeln, wenn er klingelt, ne?
Wer klingelt, wenn er klingelt. Machen wir weiter. Osnabrück, die Anfänge vom HSV haben wir so ein bisschen abgehakt. Auch einmal so kurz Cheftrainer warst. Dann jetzt ein Jahr später wieder. Wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten. Was waren so deine, ein Jahr später, so deine größten Learnings? Du hast auch schon so ein bisschen gesagt, so jetzt, da habe ich ein paar Erfahrungen sammeln können. Was hast du dir vorgenommen, anders zu machen als, ich sag's mal, in den paar Tagen vorbei?
Ich sag mal, man muss die Situation ja trotzdem noch mal ein bisschen detaillierter betrachten, als wir, oder als damals im Februar dann Jonas auf uns oder auf mich zukam, war es eine absolute Ehre, das Ganze zu machen. Und trotzdem, weil, wie es eben schon angesprochen hat, diese Verbundenheit dann einfach mit Tim und den weiteren Jungs aus dem Trainerteam so extrem gewachsen, die auch weit darüber hinausging, dass wir nur morgens zur Arbeit gekommen sind und abends nach Hause gefahren sind, sondern wir haben sämtliche Orte in Europa besucht, um Fußballspiele zu sehen, haben teilweise dann Urlaube zusammen verbracht und dann von jetzt auf gleich quasi der Einzige zu sein, der noch übrig geblieben ist vom Trainerteam. Das hat natürlich auch was mit mir persönlich gemacht. Es war nicht so, dass ich dann am Montagmorgen da stand und nachdem Loic und ich die halbe Nacht halt durchgearbeitet haben, okay, was sind die Schritte, was wollen wir machen, sondern das hat auch was mit einem gemacht. Und die Energie war definitiv nicht vergleichbar mit dem, was der Mannschaft dann auch geholfen hätte. Und so, natürlich haben wir trotzdem versucht, das bestmöglich zu machen. Aber gerade für den November, was dann die Gestaltung des Trainerteams angeht, im Februar waren es nur wirklich zu zweit. Im November haben wir dann mit Richie noch jemanden dazugenommen, der dann quasi auch mit hauptverantwortlich für die Trainingsarbeit war, sodass ich mich ein bisschen weiter zurückziehen konnte für andere Dinge. Und das waren so Kleinigkeiten, dass wir gesagt haben, okay, von Anfang an vielleicht auch die eine oder andere Sache zu verändern, die von der Entscheidung ein bisschen härter ist, aber um eine Konsequenz einfach zu zeigen, sei es dann Spieler oder sei es auch der Staff, um dann vollste Überzeugung zu haben. Das was wir uns dann gesagt haben, war, wenn es dann am Ende der Woche nach dem Karlsruhe-Spiel wieder eine andere Funktion gibt, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben, dass wir nicht alles versucht haben, mit unserer bestmöglichen Leistung, aber auch mit dem, wovon wir überzeugt sind, das Ganze zu beenden. Und das haben wir getan und ja, glücklicherweise haben die Jungs am Wochenende dann so performt.
Wie bist du auf Loic und Vinci gekommen? Also wie habt ihr diesen Staff oder wie hast du deinen Trainerstaff, dein Team zusammengestellt? Sind ja schon so Leute, die einige Leute wissen, hat ja auch eine krasse Verbundenheit auch zu dem HSV. Und sind das Sachen, die da mitgespielt haben, wo du gesagt hast, also die haben einen ähnlichen Werdegang wie ich, die sind, haben, kommen aus einem ähnlichen Umfeld und das Match, das passt und das gibt auch den Weg, den ich gehen möchte mit dem HSV hier zusammen, passt irgendwie.
Ja, bei Lloyd und mir war es so, wir haben, als ich noch von Brück war, dann schon gegeneinander gespielt, er ja Mr. ETV, wenn man das so sagen kann. Und haben in der Jugendschutz gegeneinander gespielt. Wir sind seitdem auch immer in Kontakt gewesen, weil du dann auch irgendwie mitbekommen hast, okay, da ist jemand, der ein ähnliches Alter hat, eine ähnliche Vergangenheit, sprich kein Fußballprofi, aber im Trainerwesen sehr aktiv. Und dann verfolgst du dich natürlich immer weiter und wir sind dann, hat er dann noch einen kleinen Ausflug gemacht, aber wir haben ihn dann ja zurückgeholt. Und dann waren wir natürlich extrem viel im Kontakt und im Austausch. Er hat dann auch schon in der Zeit bei Tim Walter uns dann bei uns hospitiert, hat im NRZ ja dann auch angefangen zu arbeiten und dann haben wir gemeinsam den Fußballlehrer gemacht und waren wirklich dann Woche für Woche unterwegs in Frankfurt oder in halb Europa und haben uns dann natürlich auch nochmal sehr, sehr intensiv kennengelernt, weil wir jede Fahrt dann gemeinsam gemacht haben und dann war es für mich völlig klar, dass er nicht nur ein ganz, ganz toller Mensch ist, sondern auch ein richtig guter Trainer, ohne den ich meine Arbeit, also ich sage immer, wir sind ein Trainerteam, ist jetzt nicht Chef und Co., sondern wir machen es gemeinsam und ohne den wäre es so auch nicht möglich. Und es war von Anfang an eine Bedingung für mich und dann saßen wir zusammen oben in der Loge bei uns und haben mit Stefan dann unter anderem gesprochen und gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Gewinnermentalität und wenn einer eine Gewinnermentalität hat und sie auch ausstrahlt, dann ist es definitiv Richie, der voller Energie ist. Ich glaube, das konnte man dann in der Doku auch ganz gut sehen, gerade beim Darmstadt-Spiel, auch wenn die Stimme dann ein bisschen sich verabschiedet hat.
Die Studie am Morgen,
beim fünften Mal Rendsport, aber das macht Studie auch sympathisch. Applaus für Studie.
Wo die Kamera, glaube ich, von Stübi rumschwenkt und dreht sich um. Und ich glaube, du musstest auch ein bisschen lachen, als er beim fünften Mal die Stimme sich überschlagen hat. Also, das sind dann schon Sachen, die bekommst du dann noch mit.
Ja, ich kann dir eins sagen, also ich habe das Video natürlich gesehen und habe es natürlich auch wieder gefeiert von Stübi. Aber wenn du in der 97. Minute gegen Borussia Dortmund Tor machst, dann kriegst du alles mit, aber nicht.
Du als Trainer, man hat ja einen Druck gesehen, setzt immer wieder, ich sage es mal, neue Reize, ob es jetzt in der Kabine irgendwie die Fotos sind oder die Wäsche landet, irgendwas und lässt dir wieder was einfallen. Hast du Angst, in Anführungsstrichen, oder Respekt davor, dass das auch irgendwann mal endlich ist oder dass sich das dann irgendwie mal verbraucht?
Schon, also es spielt natürlich eine Rolle, dass du jetzt, dass ich jetzt nicht meinen Katalog zu Hause habe und sage, okay, am Spieltag 10 mache ich das, 11 das und so weiter. Und das kommt dann auch einfach aus dem Gefühl heraus. Und das, wenn ich spüre, okay, ich möchte der Mannschaft einen Impuls geben. Und für mich ist immer wichtig, dass wir das Ganze nicht runtergebrochen nur auf den Spieltag sehen. Also mir geht es nie darum, dass ich jetzt versuche, die Jungs zu motivieren für das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und es geht immer darum, am Spieltag eine Energie zu schaffen, aber die Motivation muss von innen herauskommen. Und wir versuchen trotzdem mit der Art und Weise, wie wir die Mannschaft führen, auch dafür zu sorgen, dass halt dieses aus dem Inneren heraus, dass das entsteht, dass du dich verbundener fühlst mit deinen Mitspielern, mit dem Verein, mit unserem ganzen Weg. Aber ich versuche jetzt keine Dinge zu kopieren oder sage jetzt, letztes Jahr haben wir das gemacht und jetzt machen wir es nochmal. Ich habe aber auch keine Angst davor, dass man das irgendwie kopiert, sondern wir sind da komplett transparent und offen, weil ich glaube, mit der Leidenschaft und Energie, wie wir es machen, kann es auch keiner kopieren und es ist dann nur eine schlechte Kopie. Deshalb versuchen wir da immer kreativ zu sein, aber am Ende geht es darum, den Jungs zu helfen, bestmöglich und mal ist es mehr, mal ist es weniger.
Dazu gab es eine Frage, nämlich von Luise, die schreibt, wo ist das legendäre 136-Tage-Bild aus der Doku gegeben?
Ich habe es auf jeden Fall an den Kollegen für unser Museum gegeben, weil es ja der einzige Aufstieg bleibt.
Du hast den Spieltag ja gerade schon erwähnt. Da fragt der Laie sich, so Samstag 15.30 Uhr, wie sieht da so ein Tag aus bei dir? Du bist, also, stehst du im Hotel dann, oder stehst du zu Hause oder ist es frei wählbar.
Ab wann müssen Stadion die Jungs bei uns, die vielleicht zu Hause nicht so gut schlafen können, die können auf jeden Fall im Hotel schlafen. Bei mir ist jeden Tag um 15.30 Uhr ist auch viel geiler als zweite Liga oder ein bisschen mehr Zeit als vorher. Und dann, wie sieht es am Tag aus, versucht dann morgens ein bisschen Sport zu machen, sich schon mal auszupowern. Dann treffen wir uns im Trainerteam relativ früh, um dann nochmal so diese, also die Aufstellung bei uns steht eigentlich immer schon ein, zwei Tage vorher, also sprich im Abschlusstraining wissen die Jungs immer schon, wer spielt, weil wir dann den Matchplan nochmal durchgehen mit dem Ball und gegen den Ball. Vielleicht sind es ein, zwei Änderungen nochmal, wo wir das dann 50-50 aufteilen, aber sonst steht alles schon. Und dann gehen wir am Spieltag eigentlich nur nochmal die Dinge durch, okay, wer vom Trainerteam spricht nochmal mit welchem Spieler, was sind nochmal Inhalte, auf die wir zurückgreifen müssen und vor allem, was sind auch Szenarien, wenn wir führen, wenn wir zurückliegen, wenn du eine rote Karte hast, also diese ganzen Wenn-Dann-Sachen, die...
Die definiert ihr sozusagen auch in der Woche vorher, so, dass der Gegner, wenn das so ist, oder wir haben den auf der Bank, der könnte natürlich für den rein.
Und genau, also darum geht es, dass wir dann am Spieltag dann nochmal festlegen, okay, oder festziehen, der Matchplan, die Inhalte, die Jungs umsetzen müssen, die sind natürlich deutlich früher klar, aber da geht es dann eher darum, okay, wie sieht jetzt endgültig der Spieltagskader aus, was machen wir denn, wenn was passiert, wie wollen wir reagieren, was bedeutet in dem Moment, wenn du halt in Führung bist, nicht sagst, okay, jetzt stellst du dich nur noch hinten rein oder jetzt bringst du den nächsten Verteidiger, sondern dass das halt vorher klar ist, mit einem kühlen Kopf einfach getroffen.
Seid ihr da dann schon viel früher als Mannschaft im Stadion, seid ihr schon sagen, so um 10 Uhr irgendwie da, die Mannschaft kommt dann irgendwie
rein? Genau, wir haben um 11.15 Uhr, das ist mal so unser erstes Treffen mit der Mannschaft, wo wir dann spazieren gehen, haben sie jetzt mal eingeführt, dass wir im Stadion unsere Stadionrunde drehen, also dann im Inneren auch, das ist ein echt ein brutaler Vibe, so, der da herrscht, der echt cool ist, weil du dann so auf das von oben auch im Stadion nochmal schaust, auch dass du spürst, wie viel Power im Stadion steckt. Dann treffen wir uns so ungefähr um 10 Uhr morgens, machen dann alles fertig, also haben so eine Stunde Zeit im Trainerteam. Dann fahren wir von da aus gemeinsam ins Hotel, sind dann im Élysée, essen dann da, das ist unser Spieltagsessen, wo die Jungs sich dann vorbereiten quasi. So ein kleiner Kuchen steht auch immer da, ist dann eher für den Trainertisch. gibt es den besten Milchreis, den kann man auch auf jeden Fall gut zu sich nehmen. Und dann machen wir nochmal einen kleineren Spaziergang, so einmal kurz Richtung Alster. Dann haben wir die Besprechung im Hotel, wo 10, 15 Minuten ich dann nochmal so die Botschaft loswerde, also ob es dann Aufstellung ist, ob es Dinge für Standard sind oder halt auch den Plan, wie wir gewinnen wollen, nochmal durchgehe, also nochmal wiederhole, ist schon vorher klar, aber nochmal wiederhole, dann geht's in Bus und dann ins Stadion.
Im Stadion, dann gibt es nicht nochmal taktische Änderungen oder nochmal eine konkrete Ansage, sondern die Hausaufgaben sind sozusagen schon vor dem Weg zum Stadion gemacht?
Genau. Wir haben dann bekommst du ungefähr eine Stunde vor Anpfiff ja die Aufstellung, vielleicht ein bisschen früher wieder. Und dann siehst du...
Vom Gegner sozusagen.
Genau, vom Gegner. Dann siehst du, okay, wer spielt wirklich beim Gegner, wer ist dabei. Dann kommunizieren wir das zur Mannschaft, wie die vorsätzliche Aufstellung dann aussieht, also auch taktisch. Jetzt bei Dortmund war es relativ klar, weil es auch so war, wie wir es erwartet haben, von der Ordnung her und auch von den Spielern. Und dann geht es eher darum, nochmal vielleicht darauf hinzuweisen, also die Jungs bekommen alle am Tag vorm Spiel eine Individualanalyse der einzelnen Gegenspieler, wo jedes Detail betrachtet wird. Und was dann von Max Bergmann ist ja auch bei uns im Trainerteam jetzt mit dazugekommen, dann sehr, sehr detailliert und gut vorbereitet wird und präsentiert wird. Und da wird dann nochmal, wenn man dann die Aufstellung hat, dann nochmal quasi einen Hinweis gegeben.
Ist das dann quasi so ein One-on-One-Gespräch, also mit Max Bergmann quasi, ist, per Video dann, oder wird das dann so auf Zetteln und hier, da musst du aufpassen, der hat einen schlechten Rechten, musst du irgendwie die Bewegung machen und so solche Dinge.
Ja, genau. Wo bleibt da so dieses individuelle Kreative, dass das noch zur Geltung kommt? Weil wenn jetzt jeder Spieler sozusagen so ein, zwei Szenarien plus seinen Gegenspieler im Kopf hat, dann geht ja auch Energie im Kopf verloren, um dann vielleicht in der Situation zu reagieren, weil der Kopf eben daran denkt, was alles passieren könnte.
Genau, deswegen ist es uns wichtig und natürlich da sehr, sehr gut und detailliert einfach zu arbeiten, weil ich muss jetzt, es findet dann im 1:1 statt, ob es dann Max ist, Richie oder Loic, die sich dann die Jungs schnappen, dann im Video was zeigen oder an der Taktiktafel. Da geht es ja nicht darum zu überfrachten und gerade so diesen Fehler, den ich vielleicht auch am Anfang so meiner Co-Trainer-Zeit gemacht habe, wo du dann denkst, okay, du willst alle Infos, die du hast, dann loswerden.
weil dann hast du ja alles gemacht und getan, aber am Ende geht es nicht um die Infos, die ich habe, sondern es geht um die Infos, die wichtig sind. Und natürlich ist für einen Verteidiger beispielsweise jetzt ein Nicolas Capaldo, der vielleicht neu eine Position spielt, nochmal 2-3 Infos taktisch und vom Gegenspieler wichtiger oder für unsere Außenverteidiger als dann vielleicht ein John Luke. Dem würde ich jetzt nicht sagen oder dem zeigen wir jetzt nicht nochmal vorm Spiel, der Gegner macht das oder das, sondern den nimmst du dann vielleicht eher in den Arm und sagst, Junge, wenn du das erste 1 gegen 1 verlierst, dann gehst du in zweite, dritte und vierte und bestärkst ihn dann vielleicht eher in anderen Dingen. Und da haben wir die Jungs auch, ist ja fast alles gläsern, was wir bei uns haben, und wir wissen natürlich auch um die Motive, die sie antreiben, um die Werte, die für sie wichtig sind, was wir im Vorwege der Saison analysiert haben, und die versuchen wir dann auch in diesen Gesprächen einfließen zu lassen.
Aber genau, on top noch zur Sprachbarriere, ne, die man sicherlich auch mit manchen Spielern hat, weil sie einfach vielleicht das im Deutschen nicht so ganz verstehen. Aber ich habe jetzt gemerkt, so ein Spieltag lässt sich ja ganz gut planen, aber um jetzt ein bisschen von dieser Romantik dann auch wegzukommen, von der Saison, vom Saisonübergang, die Vorbereitung meiner Meinung nach ließ sich ja eben nicht planen. Ich glaube, HSV war die erste Mannschaft, die in die Vorbereitung gestartet ist. Und letztendlich, muss man ja offen und ehrlich sagen, stand ja am Ende, am ersten Spieltag, eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Oder ja, es war auch eine andere Mannschaft auf dem Trainingsplatz als am Ende der Zweitligasaison. Das ließ sich ja anscheinend mit Transfers am Deadline-Day und Verletzungen und so gar nicht im Vorwege planen. Wird man da als Trainer wahnsinnig? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da einen Plan umsetzen konntest, den du hattest, sondern du musstest ja dann kurzfristig mit irgendwas zurechtkommen, oder sehe ich das falsch?
Nein, wir haben uns im direkt oder relativ früh nach dem Aufstieg dann natürlich die Frage gestellt, okay, wie wollen wir, und das hatte ich ja auch versucht, ich glaube im Rathaus war es ja, wo ich dann gesagt habe, die Bundesliga soll einen anderen HSV erleben als den sie verabschiedet hat. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, das Ganze dann noch hinzubekommen. Aber das war für uns im Trainerteam wichtig, dass wir den Offensiv-Hurra-Fußball, Ballbesitz orientiert und wo es nur darum geht, eine Chance nach der anderen herauszuspielen. Das kann für ein Spiel funktionieren, aber das wird nicht erfolgreich sein, um den HSV in der Liga zu halten. Und für mich geht es darum, dass wir den HSV in der ersten Liga wieder etablieren und dass wir definitiv gute Chancen darauf haben, dann auch weiter in der Liga zu bleiben. Und dann haben wir natürlich sehr detailliert an unserer Struktur, wie wir Fußball spielen wollen, gearbeitet. Wir haben die Profile festgelegt und natürlich ist das Ganze auch dynamisch, weil es nicht so ist, dass wenn der HSV anruft, dass dann, so wie wir wahrscheinlich alle sagen, alles klar, machen wir auch einfach so, sondern da gibt es schon das ein oder andere Hindernis, was dann auch im Fußballgeschäft dann auftritt. Und deshalb war es sehr, sehr dynamisch, sondern gleichzeitig war uns auch der Prozess wichtiger. Das heißt, Prinzipien festzulegen, eine Art und Weise festzulegen, die uns halt langfristig hilft. Und klar ist es nicht cool, wenn du ein Testspiel nach dem anderen verlierst und dann jedes Mal auf der Pressekonferenz versuchst zu erklären, okay, das hilft uns aber, weil verlieren hilft nie, aber muss das ja auch irgendwie ein bisschen darstellen. Und dann merkst du aber, die Jungs gehen halt Schritte und die versuchen in dem, was wir machen, besser zu werden. Und auch diese ganze Thematik, Fünferkette, Viererkette, das war innerhalb der Mannschaft nie ein Thema, sondern wir haben uns festgelegt, weil wir gesehen haben, was für Spieler haben wir, wie wollen wir verteidigen, welche Spielerprofile haben wir. Und es kommt, glaube ich, jedem einzelnen Spieler bei uns zugute, dass er halt nochmal eine Absicherung mehr hat. Und deshalb war es auf jeden Fall eine sehr interessante Transferphase, aber alles aus einer Überzeugung heraus getroffen, um am Ende der Saison dann auch gut dazustehen.
Hattest du tatsächlich in der Kommunikation intern schon so gesagt, wir müssen da am Deadline-Day tendenziell schon eher mehr als weniger machen, und hattest du sogar vielleicht schon eingeplant, dass die ersten 3, 4, 5 Spiele nach so einem krassen Mannschafts- und Systemwechsel vielleicht eher Aufbauspiele oder Findungsspiele sind?
Ja, also die Zusammenarbeit mit Klaus und mit Stefan, die ist unfassbar eng und sehr, sehr intensiv. Und wir haben natürlich viele Dinge inhaltlich diskutiert wir waren uns auch alle der Meinung, dass wir natürlich noch gewisse Dinge machen wollen. Manchmal zieht es sich länger, manchmal geht es ein bisschen schneller. Klar, was da nicht optimal, wie dann vielleicht auch der ein oder andere Spieltag am Anfang der Saison abgelaufen ist, und wir hätten es natürlich auch gern anders gehabt oder sind gewillt, es dann auch im Laufe der Rückrunde nochmal anders zu zeigen in bestimmten Spielen. Aber am Ende gehört es auch dazu, dass das Transferfenster halt noch offen ist. Und ich glaube, mit den Verpflichtungen, die wir dann kurz vor Schluss auch noch tätigen konnten, sind wir alle mehr als glücklich, dass wir solche Spiele auch bei uns im Verein haben.
Weil so ein Spielerprofil oder so ein Spieler heutzutage muss wahrscheinlich auch mehr mitbringen, als es vielleicht vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren war. Also ich habe das Gefühl, dass Spieler viel, viel flexibler sein müssen, auch in ihrer Position. Das ist gar nicht mehr so, ja, du hast, also ein Capaldo, der spielt jetzt auch auf einer Position, für die er wahrscheinlich nicht unbedingt eingeplant war. Oder man hat das Gefühl, dass die Spieler viel, viel flexibler sein müssen in dem, wie sie auf dem Platz agieren und wie sie auch eingesetzt werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut an unserer Art und Weise, jetzt gerade auch im Offensivspiel, dass es weniger darum geht, dass wir jetzt sagen, okay, wir spielen jetzt 4-4-2 und jeder steht in seiner Position, sondern unser Ansatz ist, wie wir Fußball spielen wollen, dass es halt gewisse Positionen gibt, die, wir sind ja unter uns, die einfach fix sind, das heißt, die aus der Position spielen und gewisse andere Positionen, die halt flexibel agieren können. Das heißt, bestes Beispiel sicherlich dann Miro Muheim, der eine dieser flexiblen Positionen hat. Das heißt, für ihn ist ganz klar die Aufgabe, nicht auf der Linksverteidigerposition zu spielen, sondern je nachdem, wie der Gegner auch agiert oder was wir im Vorwege dann trainieren oder planen, dann eine flexible Rolle, ob dann auf der 6, auf der 8, auf der 10 dann auch einzunehmen. Und das kann man jetzt bei Kapi auch gut sehen, dass er halt keine klassische Dreierkette rechts spielt und dann schlagen erstmal am Anfang alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie kann jetzt der Innenverteidiger sein? Aber wenn du weißt, wie wir es interpretiert haben wollen, das heißt, durch das Spielen und Gehen in die nächste Ebene zu kommen, gewisse Überzahlsituationen einfach herzustellen, dann macht es die Arbeit als Trainer natürlich deutlich leichter, wenn du Spieler hast, die das umsetzen können, im Vergleich zu reinen Positionsexperten, die wir aber auch brauchen, um dann ein stabiles oder ein funktionierendes Gerüst zu haben.
Nee, achso, ich dachte, der Wecker hat schon geklingelt.
Ja. Nein, 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 nein.
Okay, alles klar.
Der läuft gar nicht mehr, oder?
Doch, ich glaube schon. Aufstehen. Ich schau mal rein, aber nein.
Wir können trotzdem einfach den Break machen, weil ich glaube, es passt eigentlich thematisch tatsächlich.
Es wäre genau in einer Minute.
Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir klassisches Entweder-Oder. Und natürlich schnelle Antworten, wie immer, ist ja klar. Frei von der Leber, es geht einfach los mit Mallorca oder Ibiza.
Malle.
Gib einen Applaus von mir auch. 2-0 oder 4-3?
Wann fällt denn das vierte Tor?
Ja,
dann liegen wir noch 3-0 hinten, dann nehmen wir das 4-3.
Ja, ich denke auch 4-3 ist immer besser. Ja. Auch wenn es für ein Torverhältnis vielleicht nicht ganz so gut ist, aber 4-3 war gut. Letzte EM, Deutschland gegen Spanien, Hand oder nicht Hand?
Hand.
Meinst du auch? Trainer in der Champions League, Anzug oder Trainingsanzug?
Anzug.
Ah. Freue ich mich drauf. Gut. Aberglaube oder kein Aberglaube?
Erfolgsbasierte Rituale. Ja, wenn man sich das so einredet, dann gibt dann was ein gutes Gefühl.
Ja, total, finde ich auch. Ist gut. Erfolg ist immer gut, wenn was da drin steht. Romantische Komödie oder einen krassen Thriller?
Thriller.
Tatort oder Dschungelcamp?
Also wenn, dann Tatort.
Was hörst du im Auto? Musik oder Podcast?
Musik. Außer natürlich.
Es ist Montagabend.
Besser nicht.
Heim, Auswärts oder Ausweichtrikot?
Heim.
Es ist das Jahr 2030. HSV in der zweiten Liga oder HSV in Europa?
Europa.
Remberg oder Pascal Groß?
War auch nur der Einstieg.
Ja. Rambo, nicht Remberg, Rambo.
Rambo oder Andrich?
Rambo.
Rambo oder Goretzka?
Rambo.
Rambo oder Pavlovic?
Rambo. Aber nur, weil ich natürlich weiß, wie wichtig er für uns ist. Ich glaube, die anderen Spieler auch definitiv extrem stark, haben uns auch selbst schon leider das ein oder andere Mal jetzt von, oder haben es uns, sie haben es uns gezeigt, um es mal so zu sagen.
Aber nicht so sehr wie Rambo.
Nein, auf keinen Fall.
Champion. Fischbrötchen oder Stadionwurst?
Stadionwurst.
Nein, komm.
Wolltest du jetzt auf das Klassische in Hamburg und so
weiter? Nee, gar nicht, null. Also die, es ist beides super bei Aramark. Fünf. ist klasse. Nee, das war's tatsächlich auch.
Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, wir kommen jetzt zum letzten Jahr mal, was ja doch sehr besonders war. Dann, ich glaube, ja, brauche nicht groß um heißen Brei rumreden, der Aufstieg. Was hat das mit dir gemacht? Was war das für ein Gefühl? Was hat das in dir ausgelöst? Dieses Ulm-Spiel und alles, was danach passiert ist.
Also erstmal hat es gemacht, dass ich glaube, mein Pulli, der riecht heute noch nach Bier. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Trotzdem trage ich ihn noch am Spieltag.
Ach, ist das dein Glückspulli? Trägst du den jedes Mal?
Nee. Nein. Immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt passt es.
Okay.
Hm? Hattest du ihn?
Nein, hatte ich nicht. Aber ich sage auch jetzt schon, ich weiß, was ich anziehe. Wann ist es? Januar, Februar? Ja, was hat es mit einem gemacht? Ich glaube, ich habe es ja jetzt vorhin schon gesagt, dass in dem Moment, wo wir wussten, okay, wir haben das Karlsruhe-Spiel, haben wir zum Trainerteam gesagt, gemeinsam mit der Mannschaft alles einfach rauslassen, was in uns steckt. Und dann hat sich das ja bis Weihnachten so gezogen. Und wenn du dann mit dem Fürth-Spiel auch weißt, okay, das geht weiter, dann waren das natürlich ganz, ja, ganz besondere Tage, so um Weihnachten und Silvester herum, wo du einfach weißt, okay, es sind jetzt 17 Spiele, und du kannst das erreichen, was du halt als Co-Trainer immer versucht hast, natürlich bestmöglich mit zuzuarbeiten oder mitzuarbeiten, und kannst das erreichen als Cheftrainer. Und das war, oder wir im Trainerteam. Und das war der größte Ansporn, den wir natürlich hatten. Und auf der anderen Seite auch die größtmögliche Verantwortung, weil wir immer wussten, das hat in der Doku ja auch gesagt, es wird halt nur diese eine Chance geben. Es wird halt irgendwann sagt nochmal jemand, ey, Merlin, hast du Lust, den HSV nochmal in die erste Liga zu bringen? Sondern du wusstest, du musst jetzt funktionieren. Das heißt, alle Entscheidungen, die du triffst, die Art und Weise, wie du mit der Mannschaft arbeitest, das muss jetzt funktionieren, um etwas zu schaffen, was noch nie da war. Und natürlich war die Zeit, die ich die Jahre zuvor als Co-Trainer verbracht habe, extrem lehrreich, weil du wusstest, es wird nochmal eine Phase kommen, wo von außen mehr Menschen reden, wo vielleicht intern der ein oder andere Zweifel dann aufkommen wird, dass du da einfach einen klaren Plan für hast. Und das haben die Jungs unfassbar gut gemacht. Also dieser Geist oder ja die Energie, die in Belek entstanden ist im Trainingslager, die war außergewöhnlich. Und dann hast du schon gemerkt, auch aufgrund der angesprochenen Persönlichkeiten, okay, irgendwie passt es, irgendwie ist so, irgendwie spürst du das schon drin, uns wird nichts aus der Bahn werfen und die Jungs übernehmen so viel Verantwortung für dieses Ziel, den HSV wieder hochzubringen. Und das hat mir ehrlicherweise alles bedeutet, dann die Jungs so marschieren zu sehen, den Staff so zu sehen, den Verein auch zu sehen, okay, diesmal lassen wir uns das halt von niemandem irgendwie aus der Hand nehmen. Und dann spielst du auf einmal auf Schalke und nach 2 Minuten denkst du, alles klar, das Ding, das wirst du ziehen. Und dann passiert es aber nicht. Und dann hast du die Spiele, die dann zu Hause waren, dann spielst du bei allem Respekt auch ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig oder ein KSC. Und dann sagst du, okay, das sind die Dinge, natürlich, die Punkte musst du holen. Und auf einmal holst du sie nicht. Und dann merkst du, und ich persönlich natürlich auch, okay, dann merkst du, okay, dieses große Ziel und das, was dich jeden Tag antreibt und wo du beim Einschlafen dran denkst, wo du beim Aufwachen dran denkst und den ganzen Tag für arbeitest, das ist so ein bisschen in Gefahr. Und dann zu spüren, wie alle Widerstände einfach überwunden worden sind mit diesem Darmstadt-Spiel, das war außergewöhnlich, wenn man einfach sieht, wie alle in eine Richtung gegangen sind, also von Stefan angefangen bis zu unserem Zeugwart. Dann war es einfach nach dem Darmstadt-Spiel einfach so, dass wir gesagt haben, okay, nächste Woche, da schreiben wir Geschichte und die hätten noch 5 Tore mehr schießen können und rote Karten, ob dann wie in Köln einfach mal 2 verteilen, das hätte uns an dem Tag auch nicht aufgehalten.
Ich habe den Podcast gehört von HSV pur, auch ein sehr guter Podcast, kann ich immer nur empfehlen.
Der zweitbeste, oder?
Der zweitbeste quasi. Du hast da eine Geschichte erzählt, dass du mit deinen Eltern um das Volksparkstadion, um das alte Volksparkstadion spazieren gegangen bist und die Tore waren offen, du bist in das Stadion reingelaufen und nicht nur, dass ihr ins Stadion reingekommen seid, sondern du bist mit deinem Bruder dann auch auf den Platz rauf. Und ich hatte in diesem Moment hatte ich so ein bisschen, hatte ich Gänsehaut, weil ich dann daran denken musste, dass, wie das sein muss, diese Verbindung zu dieser Geschichte, die du da erlebt hast mit deinem Bruder, dann, ich weiß nicht, 20 Jahre später, 25 Jahre später, dann diesen Platzsturm nach dem Ulm-Spiel auf den Platz zu rennen, weil man den HSV wieder in die erste Liga zurückgebracht hat. Also dieses von mit den Eltern im alten Volksparkstadion und vom über die Lautsprecher vom Platz geschickt zu werden, um dann den Platz zu stürmen, weil man in die erste Liga gekommen ist. Also das hat bei mir einfach schon so viel ausgelöst, da will ich gar nicht wissen, was bei dir in dir los war. Sind das Sachen, die einem da durch den Kopf gehen, wieder die irgendwas mit einem machen, die, ja.
Du, also wenn du es so erzählst, dann das ist natürlich brutal krass. Also das kann man so von der, nicht jetzt für mich, sondern von der reinen Geschichte einfach. Ja. Das ist natürlich extrem besonders und so wahrscheinlich auch, also für mich sowieso nicht, aber so auch schwer dann nochmal so herzustellen oder zu kopieren. Und an die Momente damals erinnere ich mich noch gut, hast du ja auch gut beschrieben, und wir wurden dann runtergeschickt, und jetzt war der Moment, als ich das erste Mal einen Schlüssel hatte fürs Stadion, habe ich schon gedacht, ey, das ist cool, aber das ist dann, dass die Geschichte sich so entwickelt hat, ist schon, ja, einfach außergewöhnlich. Und für mich ist dann aber immer wichtig, dann auch runterzubrechen, dass ich jetzt halt nicht hier sitze, ob es bei euch ist oder dann auch mit der Mannschaft, weil ich den HSV früher als Fan unterstützt habe, sondern weil ich jetzt Trainer bin. Und für mich ist das auch ganz klar zu trennen, dass diese Fanzeit mit dem Eintritt dann als Co-Trainer dann auch zu Ende gegangen ist, unabhängig davon, dass ich dem HSV natürlich immer die Daumen drücken werde für all das, was kommt. Aber klar war, der Platzsturm war relativ kurz, weil ein paar andere auch die Idee hatten. Das heißt, relativ schnell dann umgekehrt. Und so viel war ja dann auch nicht mehr zu sehen. Aber ja, ganz, ganz, ganz besonderer Moment für uns alle und für mich persönlich natürlich auch.
Du hast tatsächlich aber in der Doku gesagt, dass du dir relativ sicher bist, dass der HSV die besonderste Station in deiner Trainerkarriere sein wird. Wie ist es, wenn man die jetzt quasi gerade schon erlebt, wie fühlt sich das an, wenn man so denkt, ach, top-notch ist eigentlich gerade schon?
Ja, genau, ich habe ja gesagt, dass so für mich, was das Emotionale angeht, natürlich ist meine Heimatstadt, ist der Verein, wo ich als Kind oder als Jugendlicher im Stadion war, wo man früher selbst am Platz stand und irgendwie Autogramme gesammelt hat von sämtlichen Spielern, dass du jetzt natürlich für den Verein arbeiten darfst in der Bundesliga, das ist ein absoluter Traum. Und gleichzeitig ist aber auch, und das nicht die Kehrseite, aber natürlich die andere Seite ist dann, dass, ob das jetzt meine Oma ist oder sämtliche Leute aus dem privaten Umfeld oder vielleicht auch diese Nahbarkeit nochmal ein bisschen anders sich darstellt, wenn du dann einkaufst bei Rewe oder beim Friseur bist, dass so dieses Hamburger Jungen und jeder hat irgendwie so eine Verbindung zu dir. Das ist auch nicht immer so, dass ich sage, alles klar, erfolgslosen Trip nach München habe ich Lust, mit jedem darüber zu sprechen, was jetzt eigentlich genau in den ersten 29 Minuten falsch lief. Aber das gehört wahrscheinlich dann auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern es gehört dann auch dazu, dass ich auch sehr, sehr stolz nicht jetzt so auf den HSV bin, sondern einfach auf Hamburg, weil es für mich mit Abstand die schönste Stadt ist und an sämtlichen... An sämtlichen Ecken der Stadt man natürlich auch Verbindung hat als Kind oder als Jugendlicher. Deswegen wird es für immer so dieses emotional Besonderste bleiben. Und nichtsdestotrotz habe ich auch hoffentlich hier, aber auch irgendwann Bock, mal den Anzug zu tragen.
Und noch eine Frage dazu zum Job generell als Trainer, weil wir alle wissen, leider Gottes, dass es oft so ist, dass der Trainer Kopf quasi als erster rollt, wenn es sportlich einfach nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Wie gehst du mit diesem Druck um? Also schiebst du den einfach beiseite? Ist das gar kein Thema? Oder hast du so einen engen Austausch mit Klaus und Co., dass du sagst, okay...
Das ist nicht machen. Ja, der Stübi wird mich schon retten. Also ich glaube, als wir jetzt die Frage eben hatten, hätte es mit dem Aufstieg nicht geklappt, das wäre schon der Moment gewesen, wo ich sage, okay, das kommt halt nicht mehr wieder. Ansonsten kann ich das Ganze relativ nüchtern auch betrachten. Also ich habe, glaube ich, an keinem einzigen Tag jetzt irgendwie gedacht, okay, was passiert, wenn ich jetzt nicht mehr Trainer bin. Ich glaube, das spüren auch sofort die Spieler, wenn du halt handelst, nicht aus Überzeugung heraus, sondern weil du versuchst, Dinge zu verhindern, und so bin ich nicht, sondern wir wollen immer mutig sein, wir wollen Entscheidungen treffen, ob sie dann immer richtig sind, das weißt du dann häufig erst hinterher. Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich sie vorher treffen muss und nicht wie die Leute, die mich dann bewerten, das dann, also nicht ihr, sondern die, die schreiben.
Die anderen.
Dann, ja, genau. Das, das dann eher hinterher machen, aber das, das ja, tangiert mich eigentlich zu 0%, sondern es macht mir riesen Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten und auch durch diese Momente durchzugehen, wenn du halt, und weil es auch, das sind auch besondere Momente, wenn du am Morgen nach einem verlorenen Spiel mit der Mannschaft das erste Mal wieder zusammenkommst, wenn du versuchst, so die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, da kann auch was entstehen. Deshalb freue ich mich ehrlicherweise über jede Erfahrung, die ich machen darf.
Wie gehst du mit Druck um, also mit mentalen Druck, so ein bisschen vielleicht Stichwort Mental Health oder so? Ist er teilweise so krass, dass man irgendwo Gespräche sucht oder ist es toi 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 alles zum Glück noch irgendwie in Ordnung? Ich weiß, viele Spieler, gerade Leistungssportler, nutzen die Möglichkeit ja. Wie ist das?
Ja, ich habe es ja auch bei der, ich glaube bei der PK oder so gesagt, dass das, was auf die Jungs zukommt, was dann vielleicht auch die sozialen Medien angeht, gerade wenn es vielleicht mal nicht so läuft, das ist schon unfassbar intensiv und da muss man schon verdammt cool sein, dass man damit umgeht. Und deswegen ist es natürlich auch für mich so, dass ich also jetzt nicht irgendwie aktiv bin in sozialen Medien oder da, ja, ob das dann Zeitungsberichte sind oder Kommentare oder irgendwelche Berichte, sowieso das nicht zu meiner Arbeit beiträgt, weil meistens bin ich ja dabei, wenn in Sachen passieren oder Entscheidungen getroffen werden.
Liest du viel?
Nee, gar nichts. Okay. Gar nicht. Also ich natürlich, ich habe ja den, wissen ja auch alle hier, den weltbesten Pressesprecher Philipp müsste auch irgendwo hier sitzen.
Applaus
für alle von der PK. wo wir einfach ein super Team sind und er mich natürlich auch gemeinsam dann mit seinem Team natürlich bestmöglich auch dann auch, was das angeht, brieft oder auch immer wieder hilft. Aber ich glaube, es würde zu viel Einfluss auf meine Arbeit nehmen, wenn ich mich jetzt darauf fokussieren würde. Deshalb ist das gar nicht so ein Thema. Aber natürlich habe ich, ob das dann sportpsychologische Themen sind, die ich dann mit gewissen Experten dann einfach versuche, um mich auch weiterzuentwickeln, weiterzubilden, ob das dann gewisse Phasen der Saison sind oder ob das einfach generell das Thema Führung ist. Klar will ich mich da auch weiterentwickeln. Aber ansonsten gelingt es mir ehrlicherweise relativ gut, dann auch zu sagen, okay, jetzt guckst du halt nicht nochmal das achte Mal das Spiel oder fragst nochmal den und den, sondern unser Trainerteam, vor allem dann Loic, ist mein wichtigster Ansprechpartner, gemeinsam mit Klaus und Stefan. Und deshalb passt das eigentlich.
Wie sammelst du Kraft? Also wenn wir das jetzt so hören, dann stelle ich mir so einen Tag bei dir oder auch grundsätzlich die Wochen vollgepackt vor. Es dreht sich alles um Fußball. Wie kannst du da abschalten? Wo sammelst du Energie, um dich für so eine Aufgaben zu wappnen und Kraft zu sammeln?
Ja, also klar, natürlich im privaten oder im familiären Rahmen dann das eine oder andere Mal, was mir schon viel Energie gibt, was dann einfach da stattfindet. Aber auch dann einfach, wenn das Handy aus ist, also auch bewusst zu sagen, okay, dann machst du halt das Handy aus, bist halt nicht erreichbar. Oder auch generell, sobald du halt auf dem Weg von der Arbeit nach Hause bist, dass halt dann andere Themen einfach wichtig sind. Und das gelingt ehrlicherweise mal besser, mal schlechter natürlich. Gerade wenn du Phasen hast, die vielleicht jetzt nicht, dass dann gute Spiele sind wie gegen Wolfsburg, aber wenn du sie halt nicht gewinnst, dann beschäftigt dich das ein bisschen mehr. Und gleichzeitig gibt dir das aber auch wieder diesen Fokus für die Dinge, die einfach wichtig sind. Und ob das dann ja, irgendwie am Wasser ist, irgendwie ob das an der Nordsee ist oder an der Alster, an der Elbe, einfach Dinge zu machen, die man halt normal macht, um auch zu entspannen oder um sich abzulenken. Aber ist dann auch natürlich abhängig davon, wo du hingehst, weil wenn du irgendwo hingehst, wo viele Leute sind, dann...
Wo viele HSV-Fans sind.
Aber Reisen kann ja auch schon so ein Thema sein.
Ja, natürlich schwierig, Fall. Ne?
Aber
nee, aber klar, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ist vielleicht jetzt nicht das Beste so für unsere Umwelt, aber für mich persönlich dann schon wichtig, dann auch mal einen Ausflug zu machen, ob dann mit dem Auto nach Dänemark zum Fußball gucken, wo ich dann merke...
Aber doch wieder Fußball gucken, ne?
Also ja, aber wenn du halt keinen Arbeitsauftrag hast, dann gibt mir das schon was. Oder ob das dann irgendwo in Spanien ist oder so, wenn du dann da abends essen gehst und dann nebenbei nochmal vielleicht ein Spiel schaust, dann ist es schon was mir auch viel Kraft gibt. Und ich muss auch sagen, dass ich natürlich jeden Tag, jede Minute unterschiedliche Gespräche führe. Und wenn du aber merkst, dass du auch mal Zeit dann in Ruhe und vor allem alleine hast, wo halt niemand was sagt und niemand etwas von dir möchte, dann gibt mir das einfach auch viel Power. Und ich bin mehr als voller Energie für alles, was kommt.
Gibt's eine... Gibt es eine Liga, die du besonders interessant findest? Also wo du sagst, den Fußball mag ich besonders gerne oder die Vereine finde ich gerade besonders interessant? Oder ist es dann so, auch wie so viele, fokussiert auf die Premier League, wo der Fußball vielleicht der modernste, schnellste, beste ist?
Ja, ehrlich, also klar, wir verfolgen natürlich extrem interessiert unsere Leihspieler, also ob es dann Elversberg ist oder jetzt auch Anzi, der dann aktiv ist. Das ist natürlich dann, wenn wir nicht Bundesliga gucken, dann so die erste Liga, die wir schauen. Oder die erste Liga. Und sonst, klar, ist natürlich Premier League von der Intensität her, wie du schon angesprochen hast. Aber ich durfte ja auch im Rahmen der Pro-Lizenz die eine oder andere Hospitation machen. Und wenn du dann mal in jetzt bei Sparta Prag warst oder einfach eine Verbindung hast zu Verein, ob das dann auch in Barcelona war bei der Hospitation, dann verfolgst du das natürlich mal ein bisschen mehr. Und ja, ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, okay, nur die eine Liga, das ist das, was ich mag. Aber klar, da wo es wärmer ist, ist es auch schon mal angenehmer zu gucken.
Du warst ein Barca bei der Hospitation?
Genau, ja.
Geil.
Wolltest du klatschen?
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja... Für Barca oder für...
Nee, für Barca.
Aber ich finde, das passt tatsächlich, weil du hast ja relativ viel in der Nachwuchsarbeit auch in deiner Karriere jetzt schon gemacht. Hast vorhin erzählt von den Nachwuchsleistungszentren und Barca ist ja, La Masia ist ja dafür auch bekannt, da irgendwie, ehrlich gesagt, Spanien allgemein uns da, glaube ich, voraus, was die Entwicklung von Spielern angeht, von jungen Spielern zumindest. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, bin ein bisschen enttäuscht von der Region Hamburg, die müsste doch eigentlich so viele Nachwuchsspieler ziehen, ja? Also der HSV müsste doch da eigentlich noch talentierter und besser aufgestellt sein. Sehe ich das falsch oder ist da noch viel möglich? Weil
es ist auf jeden Fall Potenzial da und ich glaube, das sind ja auch die Dinge, die Loic jetzt als auch Verantwortlicher dann fürs NLZ dann auch jetzt auf den Weg schon gebracht hat, wo wir dann auch jetzt schon die ersten Schritte dann einfach sehen, ob das dann jetzt, glaub, wahrscheinlich war der Applaus für Otto, dann bei Otto der Fall ist, bei Fabio, das sind einfach Jungs, die danach kommen. Wir haben jetzt ja auch mit Luis Lemke dann jemanden bei uns halten können, der seine ersten Schritte ja zum Profitraining schon gegangen ist. Und das ist natürlich auch die Idee von uns als Verein, die Hamburger Jungs oder die Spieler aus dem NLZ dann bestmöglich dann auch ranzuführen. Und gleichzeitig geht es aber auch dann darum, dass eine gewisse Qualität dann einfach vorhanden sein muss. Aber wenn ich sehe auch da, wie jetzt unsere U19 beispielsweise performt, die U21 sie jetzt gefangen hat in der dann auch in der anspruchsvollen Liga, dann sind wir definitiv auf dem richtigen Weg und da wird sicherlich das ein oder andere Talent doch noch kommen.
Und kannst du uns noch einmal erklären oder abholen, wie das so ist mit in der heutigen Zeit mit Spielern in so eine Bundesliga-Mannschaft zu integrieren? Ich glaube zum Beispiel, der Gap ist ja relativ hoch, so zwischen der zweiten Mannschaft und der ersten Mannschaft, ja. Plus der Druck, plus der kurzfristige Erfolgsdruck, also es hat ja keiner mehr Zeit, irgendwelche Spieler jetzt in der ersten Liga lange zu testen.
Genau.
Wie geht man daran?
Deshalb ist es halt ganz entscheidend, dass du als Verein halt eine klare Idee davon hast und dass wir als Verein sagen, wir wollen bewusst Kaderplätze für die jungen Spieler schaffen, wir wollen bewusst auch Einsatzminuten, wenn sie verdient sind, dann auch verteilen natürlich. Und das Ganze funktioniert nur über einen Prozess. Das heißt, jetzt die angesprochenen Spieler, ob sie dann im Trainingsbetrieb schon der Profis teilnehmen, ob das dann über Testspiele ist, wo sich dann immer wieder Jungs wie auch heute dann empfehlen können. Da versuchen wir dann einfach Schritt für Schritt kluge Entscheidungen zu treffen, die auch den Jungs dann helfen, dass es halt keinen Hype gibt, der dann komplett wieder runtergeht, sondern dass einfach ein prozessorientiert das Ganze aufgebaut wird. Und nichtsdestotrotz musst du auch dann sagen, dass wenn wir, darf ich noch antworten?
Ja.
Wenn wir natürlich jetzt einen Fabio Vieira beispielsweise bei uns haben, was der tagtäglich im Training zeigt mit diesem linken Fuß, da wusste ich nicht, dass es das in echt gibt. Und das zu vergleichen mit einem Spieler, der bei uns aus dem NLZ kommt, der vielleicht auch seine ersten Schritte macht, das ist natürlich relativ schwer. Das heißt, die Lücke ist natürlich in der ersten Liga noch oder größer geworden und ist definitiv anspruchsvoller, sich auch beim HSV oder generell in der ersten Liga durchzusetzen.
Mhm. Bist du zufrieden mit der Nachwuchsarbeit so allgemein im deutschen Fußball? So? Also auch wenn du jetzt mit Blick auf die Nationalmannschaft und so?
Ich glaube, dass ich beschäftige mich ehrlicherweise so wenig mit, ich bin, wenn die EM oder WM stattfindet, dann habe ich mein Trikot an und versuche einfach als Fan dann da zu sein. Und alles Weitere ist, glaube ich, jetzt, das, da können wir so ausufern drüber reden, ob das jetzt alles gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, dass wir versuchen, in Hamburg die nächsten Schritte zu gehen. Ich weiß auch, dass wir nicht zufrieden sind mit dem heutigen Stand, aber dass wir viele Ideen haben, die jetzt schon angefangen haben und die, die richtig gut klingen oder auch schon ihre ersten Früchte tragen. Und da wollen wir auf jeden Fall weiter auch für stehen, dass das halt der Hamburger Weg ist, dann Hamburger Jungs in Profifußball zu bringen.
Ich spiele jetzt ungern den Spielverderber hier und unterbreche
mal. Mach es trotzdem.
Ja, ich mach's trotzdem. Genau. wir haben die nächste, der Wecker hat geklingelt und du hattest ja vorhin schon erzählt, du warst auch viel unterwegs, auch also in der Zeit noch als Fan, bist auch international gefahren, hast du auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Es gibt, glaube ich, das Bild, was jeder irgendwie kennt von dir, was überall wieder rausgekramt wird.
Okay. Schöne Frisur.
Ja, mit der Supporters Club Fahne, ich glaube Fulham war das, ne?
Ich weiß gar nicht, wo das Bild war, aber Fulham, ja, durfte oder darf ich auch zu meinen Erfahrungen zählen. Schule geschwänzt, nach Auswärts gefahren, verloren. Ja. Super, ja.
Wie kommst du?
Und noch dazu mit dem Bus.
Mit dem Bus. Oh. Stark, das ist ehrlich.
War lang.
Ja. Aber dazu jetzt nämlich der Break. Bekommst du noch die Startelf zusammen?
Boah, nee. Also, Frank Rostler im Tor.
Ja.
Demel, Jarolim, Teoberto, Petric, Trochowski?
Nein.
Nee. Ja, ihr sitzt doch alle hier. Könnt ihr mal helfen? Ja.
Born im Sturm.
Van Nistelrooy.
Van Nistelrooy?
Ja. Ich weiß, dieses Tor, das werde ich nie vergessen.
Von
Petric. Mich auch mit Abstand, leider hat es ja dann nicht, aber es ist für mich mit Abstand so der, also dieser Moment, als der Ball da eingeschlagen ist, du wusstest, okay, in ein paar Wochen im Volksparkstadion. Da hast du eigentlich nur gedacht, wie komme ich an eine Karte?
Ja. Ja. Ich kann mich noch erinnern, in der Halbzeit, wir haben eigentlich, für uns war das Ding durch. Ne? Also man stand da und dachte so, alles da, was soll heute noch passieren? Also das Ding ist gelaufen. So.
Sag mal die anderen noch.
Aogo, Mike Tyson oder Mike Tyson, Tesche, Pietreuper.
Ja, Pietreuper, super.
Und Boateng.
Ja, klar.
Wer war Trainer?
Ricardo Muniz?
Ja, stark. Das hatte ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht mehr auf dem Zettel.
War und das sind ja auch so Momente, wenn wir haben ja unser Zeugwart Miro, der Gefühl, also der schon immer beim HSV war und auch gerade so diese Phase mit den Europa League Spielen dann, die dann so meine Freundin und ich sehr intensiv begleitet haben, wenn der Miro, der war halt einfach dabei und der hat ist eigentlich ganz cool in seinem Raum, nennen wir ihn mal so, wo alt, also hat er wahrscheinlich immer noch die Sachen von früher.
Das wahre Museum.
Genau, das wahre Museum. Ja. Da hat er noch eine Tür, die so magnetisch ist und da sind halt die Magneten der Spieler, so wie wir sie auch haben jetzt von heute. Und dann sind halt, da stehen halt diese Namen und das ist ein Magnet mit Van Nistelrooy und Petric und so. Mhm. Da denkst du mal, unfassbar. Und er war halt immer dabei. Und wenn der erzählt so von den Auswärtsreisen, ist schon das ein oder andere Interessante passiert.
Ja, und wir haben es ja immer nur aus der anderen Seite dann gesehen, sind dann irgendwie unterwegs gewesen. Also Fulham, klar, da erinnert man sich dann natürlich dran. Und Ricardo Muniz hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Zettel. Das war, habe ich dann auch gesehen, war für 3 Spiele interimsmäßig, nachdem Labbadia entlassen worden ist. Und auf ihn folgte dann Armin Fee. So, das war damals die Zeit. Hattest du damals einen Lieblingsspieler so aus der Zeit?
Ich habe es ja schon häufiger gesagt, dass so David Jarolim in seiner ganzen Art und Weise schon irgendwie ein cooler Orientierungspunkt war. Da habe ich jetzt aber irgendwann gehört, ich habe es ja selber, weil ich ja nichts lese, dass er kritisiert hat, dass wir lieber Viererkette statt Fünferkette spielen sollen.
Und seitdem nicht mehr?
Und seitdem nicht mehr. Überlege ich jetzt mal. Ja. Nein, ich glaube, das war für alle, die die Zeit damals auch intensiv verfolgt haben, einfach einer, der sich immer in Dienst der Mannschaft gestellt hat und so der, ja, das Paradebeispiel einfach von einem Spieler, wo es halt um den HSV ging, der wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes dann seine Knochen hingehalten hat. Deswegen,
ich glaube, als gegnerischer Fan hat man ihn gehasst, aber als HSV-Fan hat man ihn geliebt.
Ja. Und immer Kickernote 3, aber...
Ja. 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 Kickernoten kann man eh nichts geben. Bist du denn damals, hattest du immer so eine Gruppe, mit der du gefahren bist? Also hattest du irgendwie einen Fanclub oder war es...
Ja, es waren eher dann Freunde aus dem von der Schule, von meiner eigenen Mannschaft, vom Bramfelder SV. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, mal mit dem, aber es war jetzt nichts Organisiertes.
Okay, ja. Aber Supporters Club dann, die guten Fahrten, Kassette vorne rein und dann ein Jutebeutel voll mit Bierdosen. Ja.
Und gefühlt schon nach 20 Minuten an der Raststätte halten, weil irgendjemand rauchen will.
Und war dein Bruder war auch immer mit dabei, oder?
Nee, der ist ja noch viel jünger.
Ja? Okay. Aber hätte ja sein können, dass du ihn... wie viel jünger ist er?
3 Jahre.
Oh, viel jünger.
Wenn du selber dann mit 17, 18 bist, dann nimmst du ja keinen 15-Jährigen mit in Eindhoven. Hat der ganze Gästeblock nicht nach Bier gerochen, sondern nach anderen Dingen. Das wollte ich ihm jetzt nicht zumuten.
Mein erstes internationales Auswärtsspiel war tatsächlich damals Turin. 3-1 Auswärtssieg oder 1-3 Auswärtssieg damals. Das war mein erstes, auch mit dem Bus quasi, ich glaube aus Hamburg sind, weiß nicht, 20, 25 Busse gefahren und es gab einen Bus, der es nicht geschafft hat, nach Turin zu fahren, da hat der Busfahrer sich verfahren und ich glaube, die sind irgendwie Richtung Spanien gefahren, bis ihnen dann irgendwann also aufgefallen ist, ey, irgendwas stimmt hier doch nicht und ja, aber es waren geile Zeiten, auf jeden Fall. Das mal zu der Frage, aber hast du super beantwortet, fast die ganze Mannschaft noch zusammenbekommen, ich hätte meine Schwierigkeiten gehabt. Außer Petritsch und Van Nistelrooy. Und
keine Verteidiger aufgezählt, ne? Ich weiß nicht, ob das so für mich spricht.
Ja. Mit unserer neuen Art und Weise. Hat C. Roberto damals dabei, immer einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Ja. Also Maschine. Sensationell.
Mhm. Hätte noch 10 Jahre weiter bei uns spielen können. Ja.
Körperlich. Der könnte auch immer noch.
Er spielt wahrscheinlich immer noch.
Er postet auch noch Bilder von seinem Sixpack. Ja. Oder immer noch.
Krass. Hast du Trainervorbilder?
Ja, eher Orientierung, wo du. Oder wo ich für mich dann sage, okay, da versuchst du dir was abzuschauen, ne? Ob das dann inhaltliche Art und Weise ist oder halt auch von der Führung, aber es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt sage, okay, Kloppo, Mourinho oder was auch immer, sondern wenn du dann die Trainer kennenlernst, beispielsweise auch intensiver bei den Hospitationen oder jetzt im Rahmen so des Fußballlehrers, dann sind das eher Dinge, wo du sagst, okay, da nimmst du was mit. Also ob das ein dänischer Kollege ist, der bei Sparta Prag gearbeitet hat oder Henrik Rydström bei Malmö, wo ich auch zu Gast war, dann sind das eher so Dinge, wo ich mir dann was mitnehme, wo ich mir was aufschreibe. Aber jetzt weniger so dieses, das eine Vorbild und ich will jetzt Trainer XY werden.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du am Spieltag immer sehr, sehr viel zu tun hast, sehr, sehr viel im Kopf hast. Mhm. Hast du aber manchmal dann, wenn du durch den Tunnel irgendwie aufs Spielfeld läufst, noch so einen kurzen Anfall von Aufregung vielleicht? Oder ist das komplett weg?
Natürlich bist du angespannt. Ne? Du hast, ich habe ja zwei größere Momente. Es geht um die Spieler. Das ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass am Ende ist ein Spiel der Spieler. Sie treffen die Entscheidung und sind dafür verantwortlich, ob wir halt gut performen oder auch nicht. Und dann ist es so, dass ich die Ansprache natürlich im Hotel oder die Besprechung im Hotel und die letzte Ansprache vom Spiel habe. Das sind so die zwei Momente, wo es dann nochmal wichtig ist, auch gute Energie zu transportieren. Und dann freust du dich aufs Spiel, aber du bist so krass einfach im Tunnel drin, in deinen Aufgaben, versuchst die Emotionen dann auch zu regulieren und klar so in diesen Handlungen zu bleiben, was ist jetzt wichtig, wie kannst du der Mannschaft helfen und ehrlicherweise kriegst du dann auch nicht mit, ob das Stadion so oder so reagiert oder auswärts dann, ob das dann laut oder voll ist oder wer dann irgendwie singt oder was macht, sondern du bist halt so krass in dem drinne, wie du halt der Mannschaft helfen kannst und klar, wenn Flutlichtspiele sind, wenn du dann das siehst, dass das Flutlicht an ist, dann ist es schon was Geiles, weil es irgendwie nochmal so ein bisschen mehr kribbelt. Aber jetzt was Bestimmtes, wo ich angespannt oder aufgeregt bin, nicht.
Und jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Dortmund, wenn man irgendwie jetzt weiß, okay, wir haben 7 Jahre nicht gegen die gespielt, ist es dann nochmal so ein anderes, besonderes Gefühl, was da hochkommt?
Ja, auf jeden Fall. Also an die Duelle gegen Dortmund können sich ja wahrscheinlich auch noch viele daran erinnern, dass sie auch gerade in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz so erfolgreich waren. Und wenn du dann weißt, du spielst gegen diese Spieler, 9-facher Kaderwert? Ja, 9-facher Kader, habe ich ja gehört. Man könnte meinen, wir mögen uns spielen. Und wenn du dann weißt, du spielst gegen die, natürlich ist es so, dass du dann denkst, ey, das ist unfassbar, was wir jetzt hier vor ein paar Monaten haben wir noch, oder im November, Dezember 0-0 oder unentschieden, nicht 0-0, sondern in unentschieden gespielt in Ulm oder gegen Darmstadt. Und jetzt spielst du gegen Borussia Dortmund und hast aber aufgrund der Art und Weise, wie die Jungs das einfach machen, dann auch berechtigte Chancen, dann vielleicht auch Punkte mitzunehmen. Und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man einfach sieht, wo alles sich hinentwickelt hat.
Wenn du heute einen Spieler für den HSV verpflichten könntest, Preis egal, wer wäre es?
Neben C. Roberto, meinst du?
Neben C. Roberto, ja.
Und ja, Oli.
Du könntest jetzt...
Ich habe auf jeden Fall schon so ein Faible für Petri, weil er einfach ein Spieler ist, der ähnlich wie Busquets ist jetzt, den würde ich als erstes nehmen, aber da haben wir ja Meffo, der ähnlich ähnlich oder mein Sergio ist, wie ich dann, oder Sergio, wie ich ihn nenne. Aber Petri ist, glaube ich, einer, der, wo so vieles zusammenkommt, wenn du so fragst, welche Liga man noch verfolgt oder welche Art und Weise, weil er einfach sehr unscheinbar ist und ich ihn ja auch dann live sehen konnte im Training. Und wenn du dann siehst, wie er einfach drei Schritte schon voraus ist vor allem anderen, dann ist das, würde ich dafür auf jeden Fall
ein paar Groschen hinlegen.
Ja, genau. Ob dann ich oder wer
ja, aber ja, genau.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich immer schon mal loswerden wollte, bin ich noch nicht zu gekommen. Mir ist bei der Saisoneröffnungsfeier, als es auf dem Parkplatz vorm Stadion, wo die Bühne aufgestellt worden ist, Stübi hat die Anmoderation gemacht, hat die ganze Mannschaft nach vorne geholt, wurde applaudiert. Und dann ist der Trainerstaff auf die Bühne gekommen. Und es standen aber immer noch welche vom Trainerstaff hinter der Bühne, die aber so in der Aufregung dann nicht namentlich erwähnt worden sind. Und du bist nach vorne gekommen und hast gesagt, hey, das waren jetzt noch nicht alle, sondern da gehören noch mehr mit dazu. Und hast diese auch auf die Bühne geholt und hast sie applaudieren lassen. Und das fand ich so ein ganz, also mir hat das so gezeigt, wie wichtig dir ist, dass es sich nicht um dich dreht oder sondern dass das große Ganze dazu gehört. Und das fand ich so einen ganz besonderen Moment, das wollte ich immer schon mal gesagt haben, dass das auffällt, dass das bei dir eben anders ist als vielleicht bei anderen Trainertypen. Und also für mich auf jeden Fall ein Applaus wert, weil das finde ich ganz, ganz stark.
Der Staff oder gerade die Jungs, die dann auch im Hintergrund arbeiten, sind dann natürlich, dann wenn es gut läuft, weniger im Rampenlicht oder stehen dann im Vordergrund. Und das ist mir schon extrem wichtig, das Ganze auch dann immer wieder zu betonen oder sie das auch immer wieder spüren zu lassen. Und der Moment war dafür einfach gegeben, wo ich dann auch, wir haben ja dann nicht nur die Trainer, sondern auch unsere Analysten, beispielsweise Eduard Riesen, der mir auch sehr hilft und auch, ob das dann mit ein, zwei Hinweisen dann immer ist oder auch inhaltlicher Art und Weise, das sind einfach Momente, wo ich dann mit relativ wenig Aufwand dann viel zurückgeben kann oder etwas zurückgeben kann. Und klar, ohne die Jungs im Hintergrund würden wir nicht funktionieren. Ich glaube, das hat man in der Doku auch gut gesehen. Und das ist auch ein Grund, dass wir natürlich erfolgreich sein können.
Der Wecker hat geklingelt, aber er ist bei mir jetzt schon auf dem Modus, dass es eigentlich Schlafenszeit ist. Deswegen klingelt er hier schon nicht mehr so laut. Aber der Wecker hat wieder geklingelt und wir haben quasi unseren letzten Break drin. Und Gato, da übergebe ich an dich.
Vorweg, Merlin, ein bisschen die Frage, eine andere Frage jetzt, aber berechtigte Frage. Warst du schon mal bei der Krebsvorsorge?
War ich schon, ja.
Sehr gut.
Mir wurde gesagt, ich sei zu jung, aber ja, ich habe es gemacht und werde es auch, ich glaube, demnächst wieder machen. Nächste Woche sogar, ehrlicherweise. Nächste Woche Dienstag, 7:15
Uhr. Also, gut, ja. Sehr gut.
15, ja. Jetzt super. Werden da ein paar Leute vielleicht auf dich warten.
Ich habe mal bei uns so ein bisschen rumgefragt und dann war immer so, ja, nee, und ja, und eigentlich müsste ich, aber weiß ich nicht. Und jetzt hatten wir am Samstag im Stadion, ihr habt es ja alle miterlebt, das Sondertrikot Yes We Cancer, eine Riesenaktion, war total erfolgreich. Dennis Diekmeyer war mit seiner Frau und seinem Sohn Dir im Stadion. Das haben, glaube ich, auch eigentlich alle mitbekommen, was für ein tragischer Fall das ist. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, nutzen wir wenigstens nochmal diese Bühne hier, unsere Reichweite, um einmal auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da möchte ich einmal ganz kurz, Stocki, mein Freund, du kannst einmal ruhig aufstehen. Einen großen Applaus. Stocki ist der Mann hinter Yes We Cancer, mit ein paar anderen noch dazu, ich weiß, das ist immer sehr bescheiden, aber er hat das Ganze mit initiiert. Und Stocki, sag noch ein, zwei Worte nur zu Yes We Cancer, was macht ihr und warum ist es so wichtig?
Also vielleicht zu unserer Aktion. Wir hatten am Anfang des Jahres gemeinsam mit unserem Partner, der Hansa Merkur, die Geschichte eben, die Aktion laufen. Männer gegen Krebs wollen aufmerksam machen zum Thema Vorsorge, wie wichtig es einfach ist. Und die Kampagne ging zu Ende und dann kam die Hansa Merkur auf uns zu und hat gesagt, Mensch, lass uns noch mal weiter spinnen. Das ist so ein wichtiges Thema. Und so ging das Schritt für Schritt weiter und irgendwann haben die gesagt, komm, wir machen die Brust für euch frei, was natürlich für unsere Sache sensationell war. Wir hatten eine tolle Präsenz und wollen einfach aufmerksam machen. Also jetzt erreichen wir hier sehr viele Männer Und der Prostatakrebs ist vielleicht nicht so ein ganz tolles Thema, aber es muss einfach Thema sein. Der Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei uns Männern. Und das Tolle an der Sache, wenn man von toll sprechen kann, die Früherkennung, die kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten. Also die Heilungschancen sind eben extrem, wenn man frühzeitig die Diagnose gestellt bekommt, Prostatakrebs. Und wenn man es zu spät erkennt, dann ist es eigentlich meistens zu spät. Und wir wollten eben mit dieser Kampagne aufrütteln. Wie gesagt, der HSV stand sofort dahinter, Hanse Merkur, für diese Sache. Und ich meine, wir haben es ja alle gesehen, Stübi im Interview mit Dennis Diekmeyer. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, es war sehr bewegend, sehr berührend. Krebs geht uns alle an. 50% im Laufe ihres Lebens erhalten eine Krebsdiagnose. Und demzufolge, direkt oder indirekt, ist jeder mit dem Thema Krebs, ja, kommt in Berührung. Und es war auch für uns, wir sind ein relativ kleines Team, sehr berührend. Wir durften ja sehr präsent sein im Stadion, hatten auch einen Stand dort. Und es kamen unheimlich viele Leute an unseren Stand, die ihre persönliche Geschichte erzählen. Entweder persönlich betroffen oder eben durch Angehörige, Familie. Also es ist einfach ein Thema. Und wie gesagt, Früherkennung kann im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten. Und Gato, ich erzähle vielleicht nicht so viel. Wir zwei waren bei der Vorsorge zusammen. Nicht nur wir beide, sondern es waren noch 9 weitere Goldkirchen dabei. Und ich kann einfach nur sagen, es ist relativ, wirst du es wahrscheinlich bestätigen, es gibt coolere Sachen vielleicht, aber ehrlich gesagt, der Besuch beim Zahnarzt ist deutlich mühsamer. Und da bist du in 5 bis 10 Minuten wieder raus. Und das Schönste ist, ich mache das seit 5, 6 Jahren, gehe jedes Jahr einmal ordentlich hin. Und das Schönste ist eigentlich, wenn er zum Schluss sagt, Herr Stocker, alles in Ordnung, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Und dann fühlt man sich einfach besser. Und wie gesagt, man kann was, Früherkennung rettet Leben. Und deswegen können wir nur von Yes We Cancer sagen, geht rechtzeitig zur Früherkennung. Wie gesagt, Krebs geht jeden was von uns an.
Wir haben, Schocki, wir haben telefoniert und überlegt, wie können wir die Aktionen jetzt supporten? Sind es Spenden? Ist es jetzt nur die Aufmerksamkeit? Und da hast du gesagt, eigentlich das, was zählt, sind die Vorsorgetermine. Und die Aufmerksamkeit am Samstag sind gut, aber ihr wisst doch gar nicht, was erfolgreich oder nicht, denn man kann ja schwer messen, geht jetzt jemand zur Vorsorge oder nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, wir sprechen mit dem HSV, beziehungsweise mit Merlin. Merlin hat netterweise ein nicht käufliches Trainingsshirt MP Merlin Polzin uns zukommen lassen. Sieht auch matchworn aus, muss man sagen.
Auf jeden Fall, ist ja frisch gewaschen. Das Problem ist, es weiß, also unser Zeugwart, der Mio, der weiß davon noch nichts. Da müssen wir mal gucken. Er wird dann auf jeden Fall mir schimpfen, aber ich glaube, für die Aktion definitiv eine gute Sache.
Vielen Dank dafür schon mal. Und wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Wie können wir euch Männer hier vor Ort, Frauen natürlich auch, aber auch die Zuhörer zur Vorsorge bekommen? Und da haben wir jetzt gesagt, alle, die jetzt einen Vorsorgetermin machen bis Sonntagabend und uns davon einen Screenshot schicken, unter allen denen verlosen wir dieses Trainingsshirt, natürlich noch signiert, unterschrieben von dir, nehme ich mal an. Kriegen wir hin?
Auch noch.
Auch das noch, ja. Und das werden wir dann am Montag in der neuen Folge bekannt geben. Also ich denke mal, die Gewinnchancen sind hoffentlich schlecht, weil viele mitmachen, aber vielleicht auch höher als bei dem einen oder anderen Gewinnspiel. Vielleicht ist, wenn das euer letzter Push ist, um mal zur Vorsorge zu gehen, macht das draußen im Foyer. Hängen über Zettel mit so einem QR-Code. Da könnt ihr ganz einfach bei Dr. Lipp dann den Vorsorgetermin buchen und schickt uns einfach einen Screenshot und dann seid ihr mit dabei. Vielen, vielen Dank, Stocki, für die...
Grundsätzlich eine schöne Entwicklung beim HSV, also dass so eine Themen Platz finden, dass man sich mit so Sachen auseinandersetzt und dass...
Ich war schon mal im Volksparkstadion und ich schrie unsere Mannschaft laut nach vorn. Meinem Papa geh ich bald schon wieder hin. Und ich drücke beide Daumen, dass wir das Spiel denn auch gewinnen. Denn unsere Mannschaft ist die beste, die ich kenne. bin ich auch ihr allergrößter Fan. Und schießen wir irgendwann das goldene Tor, sing ich mit allen Kids ganz, ganz laut im Chor.
Du bist der HSV und ich weiß ganz genau, du bist mein Lieblingsverein und das wird immer so sein. Du bist der HSV und ich weiß ganz genau, du bist mein Lieblingsverein und das wird immer so sein.
Dino Hermann schon erlebt, wenn er ins Stadion kommt und die Erde bebt. Große Füße und ein dicker Bauch, trägt die Raute im Herzen, genauso wie ich auch. Die Raute ist unser Zeichen, jeder kennt's. Blau und schwarz wie unsere Stutzen, weiß wie's Hemd. Die rote Hose steht für Hamburg, unsere Stadt. Da ist der HSV zu Hause, deshalb klatschen wir jetzt im Takt.
Du bist der HSV und ich weiß ganz genau, du bist mein Lieblingsverein und das wird immer so sein. Du bist der HSV und ich weiß ganz genau, du bist mein Lieblingsverein und das wird immer so sein.
Uli Stein, Uwe Seeler, Uwe Bein.
Nein, dafür bin ich noch zu klein und es ist trotzdem noch mein Verein. Denn ich kenne das Wolfsparkstadion und Dino Hermann und die Raute schon. Unsere Mannschaft kenn ich ganz genau.
Ja, du bist der HSV.
Du bist der HSV und ich weiß ganz genau, du bist mein Lieblingsverein und das wird immer so sein. Du bist der HSV und ich weiß ganz genau, du bist mein Lieblingsverein.
Wow, ein großer Applaus! Dino Hermann!
Was wäre das doch schön, wenn du reden könntest, ne? Ja, es gibt auch Sachen, wo wir mit überrascht werden hier. Wussten wir auch nicht.
Ja, es war tatsächlich eine Überraschung. Ich befürchte oder ich glaube, ich weiß, von wem es kommt.
Ich auch.
Ich hatte es in der Podcast-Folge mal angekündigt. Scheint meine Frau Julia dahinter zu stellen. Aber ab jetzt muss Dino Hermann natürlich bei jedem Live-Podcast immer dabei sein. Also schön, dass du dabei warst. Wer ein Foto haben will, kann natürlich immer gerne herkommen. Vielen Dank.
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so erschrocken geguckt, wie gerade, als Dino Hermann reinkam.
Das haben wir nicht geplant. Ja. Schön.
Ja.
Herrlich.
Jetzt sitzt er da. Hallo.
Es könnte eigentlich kein besserer Abschluss sein, oder?
Ich würde auch sagen, wir haben alle Themen einmal durchgekaut. Wenn natürlich von euch jetzt, Dino Hermann macht seine Show, eine sehr, sehr dringende Frage hat. Bones. Bones.
Bones sitzt Bones. In der ersten Reihe, ja.
Bones sitzt in der ersten Reihe. Bones, letztes Mal warst du auch da. Beim Live-Podcast haben wir leider vergessen zu fragen.
Ist völlig in Ordnung.
Du hast dich vorbereitet. Jetzt natürlich zum Abschluss dein scharfes Statement zum aktuellen HSV. Wie siehst du die Entwicklung?
Ich finde die Erkenntnis 1-1 schön. 1-1 gegen Dortmund, 97, dann fängst du an mit
Der 1-1 Sieg.
Ich glaube, das werde ich nur auf Dortmund. Ich finde die Erkenntnis schön, dass der HSV mithalten kann in der ersten Liga. Ich hatte bei den einigen Vorbereitungsspielen erheblich Angst, was das für graue 34 Spieltage in der ersten Liga wären. Aber ich finde die Entwicklung sehr angenehm und auch mit dem Wissen, dass wir in ein Spiel gehen können, ohne Angst zu haben. Wir wissen, wir können mit der Liga mithalten. Es gibt locker, aus meinen Augen, 5-6 Mannschaften, die schlechter oder zumindest gleichwertig sind, die wir hinter uns lassen können. Aber auch die Erkenntnis, dass unter 100% nichts geht in der ersten Liga.
Ah, es sind unter 100% geht nichts, Merlin. Das ist das. Genau. Vielen Dank, Jones. Ach, ich hoffe, du kommst mal in eine Folge wieder rein bei uns. Ja. Meine ich aber auch, Jones, wir vermissen dich.
Vielleicht so eine Weihnachtsfolge, oder?
Ja, vielleicht die große Weihnachtsfolge, stimmt. Da könntest du mal wieder vorbeikommen. Stübi, du warst auch lange nicht da.
Ja, ich bin auch gerne wieder mit dabei. Mir schwirrt die ganze Zeit noch eine Frage im Kopf. Beim DFB-Pokalfinale könntest du ja auch einen Anzug tragen, theoretisch, Merlin, ne?
Ja, ja.
Das ist und bleibt der kürzeste Weg nach Europa.
Ja. Europa willkommen.
Im Anzug würde ich auch super stehen, glaube ich.
Tut's.
Ich habe schon mal Probe getragen. Und so.
Farblich würde sich auch gar nicht so viel verändern.
Machen wir es, Stübi, ja?
Ich würde sagen,
es war dann aber auch.
Du dann? Bitte? Ja, hundertprozentig. Wieder von.
Alles. Wenn wir im Pokalfinale sind, alle, jeder, wie er will.
Mottofahrt, alle im Anzug.
Platzsturm, wieder. Ja.
Berlin, Mottofahrt, alle im Anzug.
Ja. Ja, alle HSV, meine Frau, hören also im Anzug da, weiß man direkt hier.
Ich sehe jetzt schon Nico als Capo im Anzug oben auf dem Podest. Ja. Die Schlipse!
Champagner.
Herrlich. Nein, Bilder, die wir uns gerne vorstellen. Ich würde sagen, es war ein wunderschöner Abend. Merlin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben sehr viel erfahren. Wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir dich und euch als Trainerstaff haben, dass die Reise ganz, ganz lange noch weitergeht und wir viele Siege, Erfolge feiern können und noch eine ganz, ja, ganz viele tolle Spiele mit euch zusammen haben. Und deswegen vielen, vielen Dank von uns für diesen schönen Abend.
Und ich würde sagen, den nächsten Live-Podcast mit dir nehmen wir dann auf, wenn wir so Top 8 sind. Danke, Merlin Kolzin!
Okay, vielleicht steht auch der Team auf.
Ja, danke erstmal für die Worte, für den Applaus, glaube ich, oder nehme ich sehr, sehr gerne stellvertretend dann für unser Trainerteam an. Und ich betone es ja gerne an der einen oder anderen Stelle, dass das, was wir alle machen, das funktioniert nur, wenn wir es gemeinsam machen. Und man konnte, glaube ich, auch heute Abend wieder merken, dass der HSV nicht nur der geilste Verein in der Stadt ist, sondern vor allem auch ein ganz, ganz besonderer. Und das liegt vor allem auch an der Art und Weise, wie ihr das Ganze mittragt. Also vielen Dank auch von meiner Seite.